Terry Gangs Cast.
Du springst ab, du hebst 100 Meter ab, dann siehst du mit Schrauben, dann machst du BAM! Die Arme auseinander, die Beine breit.
Ob du weinst, wenn du da bist, weil dein Kaffee so scheiße
ist. Schön kröten oder sowas, mit dem ich da auf der Nase rumklopfe.
Ich war mit der Barocke. Und.
Ich war da ganz bisschen Wünsche. Du warst in Berlin im Hotelzimmer.
Ja, aber das war schön.
Bei mir sind auch alle PlayStation exklusiv
ja, also,
wahrscheinlich in der Liste.
Ja.
Heavy Rain, Uncharted,
It's a me, Mario,
ja, aber nicht irgendwie so eine schielende Schmuckkasse, die irgendwie total hässlich aussieht.
Oscar, Krause.
Genau, der könnte sich auch eine Sirene auf den Kopf machen. Oder ein Telefon auf den Nase machen.
Aero Games, Hammer der Heimkonsole, ohne Sportspiele. Aber trotzdem mit Rennspielen.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 140. Ausgabe des Aero Games Cast mit am Mikrofon mal wieder Herr Alexander Daschewski-Vogt und außerdem noch mit dabei der Oscar, der Nils und der Jan oder wie ich die drei nenne, die Unfickbaren.
Ja, verstehe ich nicht.
Ja, Oscar, du als halbseitig Gelähmter, erzähl uns doch mal wieder was von deinem Leben. Ja. Wo hat es dich die letzte Woche hinvertragen? In ein kleines, nebeliges Örtchen namens Silent Hill? Oder wo war das hin?
In ein kleines Horror-Kaff.
Ja.
Ich würde sagen, Kaff, mehr ist es mittlerweile schon nicht mehr. Ja, ich habe Silent Hill gespielt auf der PlayStation 3.
Du als alter Silent Hill-Veteran?
Als Veteran quasi. Nee, tatsächlich habe ich vorher gar keinen Teil gespielt. Ich habe das immer nur von außen verfolgt, weil...
Das ist so das Area Games Motto, immer Franchises an die Leute zu geben, die davon gar keine Ahnung haben.
Ja, nee,
aber auch Ninja Gaiden bei
dir. Ja, nein, also mir ist es ja schon bekannt, was Silent Hill überhaupt ausmacht und so weiter und so fort. Bloß ich habe, glaube ich, selber noch richtig durchgezockt davor nie einen Titel. Also Downpour war wirklich der erste Teil, den ich von Anfang bis Ende gespielt habe. Und wahrscheinlich auch der letzte. Weil... dass irgendwie gar nicht mehr anscheinend so richtig dieses Serienfeeling einfangen kann, was man sich da irgendwie erhofft hatte. Also ich habe da wirklich große Hoffnung in den Titel gelegt und die wurden dann aber irgendwie doch enttäuscht, muss ich sagen.
Was hast du denn gehofft? Mehr Action oder?
Ich habe einfach gehofft, dass da die Atmosphäre einfach sehr viel dichter ist. Das Problem ist einfach erstmal, es gibt so viele Spiele heutzutage, das, du musst einfach in der ersten Stunde, eigentlich in den ersten Minuten, musst du eigentlich direkt so, ich sag mal, gecatcht werden, ja, in dieses Spiel hineingezogen werden, damit du dran bleibst. Und das ist einfach das riesengroße Manko bei diesem Titel, bei Downpour eben, dass es am Anfang, diese ersten Stunden, die sind so furchtbar langweilig. Ich habe wirklich, also hätte jemand zu mir gesagt, Oscar, brauchst du nicht weiterspielen, ich teste das jetzt für dich, ja, ich hätte ihn umarmt und geweint, ja, weil... Das war wirklich, ich habe mich da richtig gequält am Anfang. Vor allem, ich hatte auch noch nie dieses Problem, dass so die tatsächliche Spielzeit mit der gefühlten, dass die so voneinander abgewichen ist. Ja? Ich dachte so, ich gucke so die Statistik und denke so, 2,5 Stunden hast du schon gespielt. Ich dachte tatsächlich, ich hätte schon 5 oder 6 Stunden gespielt. Ich dachte auch, okay, jetzt, ich wusste, dass die Spielzeit so ungefähr 10, 15 Stunden ist.
Und aber das ist gut, man kriegt ja offensichtlich mehr fürs Geld bei dem Spiel.
Offensichtlich ja. Die Frage ist, möchte man das? Ich sage nein. Weil, wie gesagt, vor allem dieser erste Abschnitt, ja, man landet in so einem Randgebiet von Silent Hill, ich glaube Devil's Pit hieß es. Du musst erstmal mit einer Gondel halt zu diesem kleinen Örtchen da kommen. Das Problem ist einfach...
Ist jetzt Seilbahn oder so in Venedig?
Nee, Seilbahn.
Okay.
Und, aber der Weg dorthin, also... erschließt sich mir gar nicht, das ist so ganz, ganz linear, ganz streng und da gibt es auch nichts zu entdecken und es ist auch nicht so, dass die Umgebung jetzt irgendwie so geil ist, dass ich sage, oh cool, es ist ja total gruselig, überhaupt diese Angst, diese Beklemmung, die empfinde ich überhaupt nicht, ja, also ich habe das Gefühl, das sind irgendwie so Schocker aus den 90er Jahren, also das sind keine Sachen dabei, die mich jetzt irgendwie, die mir irgendwie Angst einjagen, wo ich sage, oh, jetzt muss ich aber vorsichtig sein oder so, also das meistens ist es einfach so, man ist von diesen Schockern eigentlich eher genervt.
Liegt das jetzt daran, weil du diese Art Schocker schon kennst oder weil die wirklich so scheiße platziert sind? Oder sind...
Naja, ich sag mal so, also zum einen sind sie halt furchtbar plump, ja. Also du gehst zum Beispiel an einem Zaun lang oder an einem Polizeiwagen und auf einmal springt so ein Hund an die Scheibe.
Ah!
Ja, also genau so.
Allein die Vorstellung hat mir schon einen Schocker
gepasst.
Hunde.
Ja, aber so...
Du hast ja Resident Evil 1 nicht mehr gesehen.
So zarte Jungs... wie du, da reicht das wahrscheinlich, ja, aber oder so eine Krähe, die aus dem Gebüsch kommt und dir am Kopf vorbeischießt, so. Aber ich weiß nicht, also das finde ich
Suspense.
Das finde ich nicht so prall. Die Sache ist ja, ich bin ja ein Freund von so ruhigen Titeln, also ob jetzt ein Film oder ein Videospiel, ich finde sowas ja eigentlich ziemlich geil. Und wenn es richtig aufgebaut ist, fühle ich mich da auch richtig wohl, bloß bei Silent Hill ist es irgendwie überhaupt nicht unterschwellig subtiler Horror. So, das ist einfach langweilig am Anfang. Das ist gar nichts. Und dazu kommt dann einfach nicht nur, dass es halt irgendwie öde ist, da kommt halt auch diese schwache Technik dazu, ja. Das fängt einfach an. Du hast da halt, wie gesagt, vielleicht ist es bei der Xbox-Version anders. Ich habe ja PlayStation gespielt. Du hast da einfach so richtig krasse Ruckler drin. Ist jetzt nicht so, dass es einfach mal so, naja, okay, so ein kleines Ding, sondern wirklich richtig markant, ja. Dann hast du halt dieses Tearing, das heißt, Nachladetexturen eben, und dann kommt noch die träge Steuerung dazu. Dann hast du dieses Speichersystem, wo du einfach immer so von Punkt zu Punkt dich hangelst. Und du musst dann halt immer warten, bis dieses Speichersymbol kommt, damit du halt die PlayStation mal ausmachen kannst, ja. Und ein bisschen problematisch ist es eben auch, wenn jetzt du so vorwärts kommst, dieses Ladesymbol erscheint und du weißt ganz genau, okay, jetzt kommt gleich ein Boss oder eine total schwierige Stelle. Und dann sagst du, okay, wo ist er? Wo geht's los? Und dann wartest du eigentlich nur noch drauf. Und das ist für mich, klar, das kann man einerseits auch sagen, okay, oh, ich hab jetzt Angst, weil jetzt geht's gleich los, ja. Aber das ist eben nicht mein Stil. Also für mich ist dann der Horror, also Pseudo-Horror in dem Moment, einfach vorweggenommen, ja.
Wie laufen denn die Bosskämpfer da ab? Weil ich dachte, Silent Hill ist immer so ein Spiel, wo man die meiste Zeit vor Gegnern wegrennt.
Ja, also das ist auch tatsächlich das Ding, man sollte auch wegrennen. Also ich bin einfach nur weggegangen, weil ich die Steuerung nicht benutzen wollte. Weil die Kämpfe, die sind, das ist so furchtbar, ja. Also du hast erstmal die Gegner. Also wirklich, du hast eine Handvoll Gegner. Also in Silent Hill selber auch zwei, so eine Braut, so eine Horrorbraut irgendwie. Und so ein Martial-Arts-Typ, so kam der mir vor, so ein bisschen aufgepumpt und so ein bisschen rumgestöhnt. Und aber auch die, vor denen habe ich keine Angst, die nerven einfach nur, die sind einfach da und halten mich davon ab, die Umgebung zu erkunden. Die lösen mir keine Beklemmung aus oder so, ich werde jetzt nicht total panisch oder hektisch. Ich ärgere mich einfach nur, dass ich mich jetzt mit denen kloppen muss und ein Medikit verschwenden muss vielleicht hinterher noch, ja. Weil es läuft halt immer wieder gleich, du boxst sie zweimal und dann versuchst du zu blocken, funktioniert meistens nicht, kannst du nicht sparen. So, und dann hauen die dich zwei, dreimal und dann kannst du wieder schlagen. Und das ist halt immer, das läuft bei jedem Gegner haargenau gleich ab und das ist einfach total bescheuert. Was ich cool finde, du hast immer eine Waffe dabei, die zerbricht dann auch irgendwann, wenn die sich abnutzt, ob du damit schlägst oder abwehrst, also wenn du schaffst abzuwehren. Das finde ich eigentlich ganz cool, das unterstützt auch so ein bisschen dieses Feeling, so, du kannst halt nur einen Gegenstand nehmen und dann musst du zurechtkommen. Und der geht auch relativ schnell kaputt, du musst auch schnell umgucken, dass was Neues drin ist. Was
hasse ich, ja. Ich hasse Gegenstände, die sich abnutzen, überhaupt. Also zum Beispiel bei Condemned oder so war es ja auch so, andauernd immer irgendwelche neuen Waffen suchen, immer, weil dann die Axt kaputt war und dann warst du mal froh, hast eine Pistole gefunden, dann waren da nur zwei Kugeln drin.
Ich fand's aber cool, bei Dead Island hast du das ja auch gehabt. Das war ja, ich mache ja sowieso Island, Crafting und den ganzen
Kram. Bei Dead Island hast du ja auch mal wirklich an jeder Ecke ein neues Paddel gefunden oder irgendwas.
Ist das da eigentlich auch gut verteilt oder ja, musst du dann nochmal mit Fäusten dich versuchen zu wehren?
Kannst du auch, also aber nicht. Fäusten, das dauert ganz, ganz lange, wenn du da einen Gegner erledigt hast. Alter, hast du einen halben Tag rum, glaube ich. Also,
ja, mein Gott, bei Resident Evil war es sogar, da hast du auch, hat's auch lange gedauert, oder da hast du aber Maschinengewehre gehabt.
Noch lange dort, bis ich weiß nicht, was das bringen soll mit Waffen, die sich abnutzen. Ich bin da nicht von überzeugt. Für mich ist es eher ein Quell des Frusts als ein Quell der Freude, weil irgendwo, ich weiß nicht, also ich meine, es gibt dann so dieses Halbherzige, wie bei Diablo oder so, wo sich die Sachen auch abnutzen, aber wo du irgendwie immer nur zur Werkstatt rennst und dann so alles reparieren. Ja. Und dann ist wieder gut und du wirst das 6 Mal vorher gewarnt, so nach so mit dem Motto so, ah, hier, guck mal, jetzt
orange-rot. Selbst die Items waren ja um den Fuß, die waren nicht endgültig kaputt, waren nur unbenutzbar.
Stimmt.
Ich glaube,
ich werde tierisch ausgetickt. Wenn deine Axt der Zerstörung plus Gold, dann so. Das stimmt, aber also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo mir das jemals gefallen hat.
Ich finde so Abnutzung mal völlig anderes. Gran Turismo konntest du ja auch so Sachen wie Ölwechsel und so einen Scheiß machen.
Ja.
Aber das sind halt so Details, die mich dann wieder, weil es den Realismus halt irgendwo
förderlich ist. Also in der Autosimulation gehört
es ja
dazu.
Aber es ist halt blöd, dass es meistens halt nur, du hast halt kein Management da so wirklich, dass du sagen, okay, ich muss das jetzt irgendwie planen oder so, oder dass sich das, hat sich das auf Rennen ausgewirkt und nicht so, scheiße, du hast
ja
alles verschleifen lassen, Motorschaden rennt vorbei.
Wenn du den Ölwechsel nicht gemacht hast, ja. Also man hat zum Beispiel auch Autos gewonnen, so Oldtimer, und da war halt der Öl, das wirklich ranzig, das war schwarz, ne? Das habe ich einfach nicht mitbekommen und das Auto kam halt nicht aus dem Knick. Und dann habe ich mich schon irgendwann mal gewundert, hey, da leuchtet ja irgendwas, ne? Mal ins Cockpit geschaltet, oh, Ölwechsel.
Okay,
aber. Und die fahrt uns nicht.
Okay, zurück zu dem Dorf, wo man nicht tot über dem Zaun hängen will. Wie ist denn der Sound besser erzählt? Da habe ich ja auch irgendwie nur so Gegenteiliges gelesen,
ja,
im Gegensatz zu früher.
Also, ja, das ist deswegen interessant, weil ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, aber ich habe nichts von einem Soundtrack mitbekommen, also auch nicht von der Soundkulisse, ja. Es gibt so einen bezeichnenden Klang, was ja so, das hört man immer wieder, wenn man so durch die Stadt geht, aber sonst
geiler Sound.
Ja, also krass, ja.
Geht sofort ins Ohr.
Und nie wieder raus.
Ich hab
mal irgendwie auch ein bisschen geguckt, ob man noch ein bisschen was dazu rausfinden könnte. Und da habe ich auch den Soundtrack gesehen, da sind 20 Titel sind da drauf. Ich habe keinen gehört. Ich habe nur diese Kornmucke gehört, die bei den Credits läuft, die überhaupt nicht zu Silent Hill passt, ja. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht. Mir ist es überhaupt nicht, das war überhaupt nicht remarkable, so ist bei mir überhaupt nicht hängen geblieben. Also das ist überhaupt, ich dachte, das wäre schön die ganze Zeit. Also, was ja nicht schlecht ist. Ist ja nicht schlecht, aber ich habe eben auch nicht die 20 Lieder, die auf der Tracklist stehen, gehört. Also, und was mir einfach tierisch ankotzt, einfach dieses, die Geschichte am Anfang, wenn man das so nennen darf, ja. Also, man ist ja halt dieser Sträfling, ist im Knast und wird dann mit dem Gefangenentransport in ein noch krasseres Gefängnis gebracht.
Maximum Security.
Wo die Seife noch öfter runterfällt. Ja. Und dann ist man in diesem Gefangenentransport und auf einmal setzt so voll traurige Musik ein. Und ich denke so, das ist ein Sträfling. Ich weiß nicht, was er getan hat. Vielleicht hat er irgendwas total Schlimmes gemacht.
Aber bestimmt unschuldig. Wie die meisten
Knöpfe. Ja, klar.
Er war auf dem Weg in die Todeszelle.
Ja, und das, so total traurige Musik. Ich so, warum soll ich denn jetzt so wehmütig sein? Das sehe ich überhaupt gar nicht ein in dem Moment. Ja, also. Fand ich jetzt irgendwie nicht so passend, aber das ist wahrscheinlich eher so eine persönliche Sache. Dann verunglückt der Transporter natürlich und man landet in diesem Randgebiet erstmal, das ist total mysteriös und so weiter. Bloß das Problem ist, dieser Murphy Pendleton, ja, der ist überhaupt nicht schockiert so richtig, was da so passiert. Also, das scheint ihm alles so relativ Wurst zu sein, auch als er so ein Silent Hill reinkommt.
Besser als Knast, denkt er sich immer.
Ja, also er versucht auch, er hat ja auch, glaube ich, Mocky Talkie dabei, jedenfalls hört er über Funk oder ich weiß nicht, ob er da in Funkstation auch durchläuft. Jedenfalls hört er immer wieder, dass die Polizei auch nach ihm sucht. Deswegen versucht er zu fliehen und eben in Richtung Silent Hill. Ne? Bloß auch die Sache ist, man
das wäre so geil, wenn du bei der Polizei funkt, immer hörst du, wir suchen den mehrfach verurteilten Kinderschänder.
Ja,
super, kann der nicht, wo jemand spielen möchte.
Kann ich mich auch stellen. Ja. Ja, die sagen mal, dass sie irgendwie alle gefangen haben, bis auf ihn eben. Und wie gesagt, man trifft auch.
Du warst bestimmt eigentlich ein verurteilter Clown, der sonst bei Autorennen fährt.
Vielleicht. Ja, um mal so einen Soft-Spoiler jetzt ein bisschen anzubringen. Man trifft da auch auf eine Polizistin und auch auf so einen, diesen Gondelbetreiber da, auf diesen Seilbahnbetreiber. Bloß die Sache ist einfach, die sind so null interessant, diese Figuren. Die erzählen irgendwas, was mich nicht interessiert. Und wie gesagt, für mich muss das auch immer nicht super logisch sein. Das Geile ist, nachher triffst du auf Figuren, die reden total absurd mit dir. Stellst ihnen Fragen, die gehen aber überhaupt nicht auf deine Fragen ein und geben so total abstruse Antworten. Das ist geil. Das kommt dann richtig gut, dieses Gruselfeeling rüber. Aber am Anfang ist es so, was sie so erzählen, das scheint so irgendwie so super belanglos zu sein, dass so dieser Gondelbetreiber steht so am Geländer, in so einer riesigen Schlucht. Und der labert und labert und labert. Dieser Junge springt doch einfach.
Der freut sich nicht mal, dass jemand vorbeikommt.
Ja, spring doch einfach, dann muss ich mir das nicht mehr anhören, weil interessiert mich einfach nicht, was der da erzählt. Also das ist, wie gesagt, furchtbar. Bloß die Sache ist, ich glaube, man hat jetzt verstanden, dass der einfach scheiße ist.
Und der mittlere Teil und die Musik,
ja,
und Steuerung und die Grafik.
Ja, Silent Hill ist dann wieder so eine Sache. Da kam man, ich glaube, wenn man so ein Hardcore-Fan ist, wird man da erstmal schon ganz gut bedient, weil du kannst halt diese Stadt erkunden und sich ein bisschen umsehen. Bloß das Problem ist für mich einfach, diese Stadt hat nichts Markantes. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie mal eine krasse Kirche steht oder so ein Friedhof oder irgend so, weiß nicht, so ein Supermarkt oder sowas, sodass, okay, daran kann ich mich orientieren, hier an der Ecke, die Kreuzung und so weiter. Das sieht alles ziemlich homogen aus und ja, wie gesagt, wenn jetzt jemand ein Bild zeigen würde, ich würde es nur am Nebel erkennen. Und der Nebel, das ist auch furchtbar. Also der ploppt ja auch rum da teilweise und da geht dann wirklich die Atmo total flöten. Also wenn auf einmal der Nebel so plopp weg ist oder wieder kommt, ne? Oder du an einem Auto vorbeigehst und es ruckelt, weil du dir dieses Auto anguckst. Das ist so schlimm. Wirklich, also. Ah. Aber was geil ist, was wirklich, wo wirklich Atmosphäre aufkommt, das sind wirklich, wenn du in so ein Haus einsteigst und das ein bisschen durchsuchst. Meistens ist es so, am Anfang kommst du recht oft an Stellen, wo so ein Code dann irgendwie ist, dass du, also so ein Tresor oder so eine Tür, die mit einem Code verriegelt ist, dass du nicht gleich weiterkommst. Aber manchmal hast du eben so ein paar Häuser, wo du eben auch mal hoch und runter gehen kannst. Und das ist ganz geil, wenn du so in so einen Keller reingehst und du hast nur so eine Taschenlampe und dann ist da so ein Holzverschlag zum Beispiel und du hörst einfach nur jemanden, wie so eine Männerstimme, die wimmert in irgendeiner Ecke und so und denkst so, boah, krass, okay, jetzt geht's langsam los. Ne? Jetzt habe ich wirklich dieses Horror-Feeling. So. Bloß das Dumme war, hast halt auch nichts weiter gefunden dann, also war halt auch so leer und dann ist man irgendwie auch wieder so ein bisschen ernüchtert, dass man nicht so richtig belohnt wird fürs Erkunden. Mhm. So, also so kam es mir dann irgendwie vor. Und was mich auch gestört hat, ist einfach diese Türen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schlecht designt ist oder ob das wirklich ein Schocker sein soll. Die Türen gehen manchmal automatisch zu, die knallen dann auch so. Mhm. Das Problem ist bloß, das wirkt mir irgendwie einfach zu sehr konstruiert, weil wenn diese Tür einmal zugeknallt ist, hat man sich erschreckt, dann ist gut. Mhm. Ja? Aber wenn man sich, wenn man zur Tür nochmal zur Tür geht und die nochmal öffnet, dann geht die genauso halt, knallt die einfach immer wieder zu.
So, das ist halt zugig dann.
Ja, aber komischerweise nur bei der einen Tür, ja. Die Tür gegenüber, die bleibt einfach aufstehen.
Ja. Ja. Die klemmt halt. Die zahlt hin halt.
Ja.
Der Wind sehr spezifisch.
Ja, nur bei bestimmten Türen. Ja, aber was wirklich cool ist, und das muss man sagen, jetzt wird ein bisschen härter gespoilert hier, ne? Richtig, richtig knallhart. So ab, sage ich mal, 5 Stunden kommst du zu so einem so Kloster-Waisenhaus-Mischung ist es und da geht's dann halt richtig ab. Also da geht's dann halt so los mit Boogeyman und Kindern, die durch den Flur huschen, kichern und so und die irgendwie schlimme Sachen erlebt haben. Und wie gesagt, also, ja, nicht unbedingt, also aber da kann man auch sagen, da wirkt dann auch so ein bisschen diese Kind-Thematik im Vordergrund so, weil es geht dann auch um den Sohn von Murphy. Und aber wie gesagt, wenn man bei dem Thema empfindlich ist, ist das, glaube ich, nicht das richtige Spiel, mhm. Weil da geht's stellenweise auch ganz schön zur Sache, wo ich auch ein bisschen denke, ah, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das noch zu Geschmack zählen kann. Also, und ja, das ist dann ein bisschen fraglich. Aber wie gesagt, das Spiel kommt dann einfach auch mal ein bisschen in Fahrt so, man hat dieses große Haus, durchforstet es, findet so Sachen, das ist ganz cool gemacht. Und dann gibt es auch ein Rätsel, das ist wirklich super schön inszeniert, das möchte ich mal kurz erklären. Du siehst dann, du stehst auf einem Podest und siehst eine Bühne vor dir, wo die Kinder dann halt irgendwelche Sachen aufgeführt haben. Und dann findest du so ein Skript, wie dieses Bühnenstück abgelaufen ist. Und da musst du das so nachspielen, das ist ganz cool. Da musst du erst das Licht alles ausschalten, dann den Scheinwerfer auf den Vorhang richten, den Vorhang aufziehen und dann die Bühnenbilder runterfahren und den Donner machen mit so Metall und sowas alles. Und das Geile ist, erstmal ist es total stimmig und das ist auch so ein Rätsel, das man total gerne löst irgendwie. Das ist überhaupt so, die Rätsel in Silent Hill sind geil. Also auch die Zahlencodes knacken und irgendwelche Sachen finden mit UV-Licht und so, das ist wirklich cool. Also es macht Spaß, die Rätsel sind knackig, die sind aber auch immer logisch. Also man darf, ich kann das Spiel jetzt nicht vorwerfen, dass es irgendwie unfair wäre oder so. Mhm. Es ist wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, und bei dieser Theaterszene ist es halt so geil, man macht dieses Theaterstück und auf einmal wird es so ein Selbstläufer. Und dann verwirklicht sich das. Und auf einmal stehst du mitten im Wald, also man fühlt so Hänsel und Gretel, glaube ich auch. Und auf einmal stehst du mitten im Wald, es regnet und blitzt, die Monster laufen, huschen überall lang und du musst auf einmal in diese Hütte rein und so. Und das da ist dann halt so ein Schaukelstuhl, der so wackelt und knarzt. Und das ist echt eine geile Szene gewesen. Also das fand ich wieder richtig, richtig cool. Aber das sind so ganz, 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 ganz seltene Lichtmomente im Spiel. Also hauptsächlich das Spiel hat wirklich mehr Schwächen als jetzt irgendwelche guten Punkte, die das jetzt wirklich aufwerten. Ist ja, man guckt sich auch mal andere Tests an und so, da hat Silent Hill ja auch mal besser, mal genauso abgeschnitten, aber...
Nie schlechter.
Nee, schlechter nicht. Schlechter wäre auch ein bisschen zu viel, aber es ist schon herb. Also ich weiß nicht, ob die Silent Hill-Fans das wollen. Ich glaube, wenn man wirklich Hardcore-Fan ist und man das mit einer rosaroten Brille sieht und einfach diesen Nostalgie-Faktor haben will, nochmal Silent Hill besuchen zu dürfen, dann ist das schon ganz cool. Aber selbst dann musst du halt einen Haufen Abstriche machen, um das einfach zu vertragen am Ende. Hm. Also, naja, das ist schon mit Vorsicht zu genießen, das
Ganze. Kaufen, sagt Oscar.
Ja, ich glaube, also mit Laien kann man natürlich nichts falsch machen, aber...
Oder stehen halt. Also
ja,
wenn du es klaust, ist dann ja auch, hast du ja keinen Verlust gemacht. Dann.
Aber das würde ich nicht empfehlen.
Ja.
Also. Aber man muss auch sagen, also bei den Enten, das fand ich ganz cool, jetzt mal Hardcore-Spoiler noch, am Ende.
Alter.
Ja, du hast...
Das ist eigentlich das ist meine Aufgabe im Podcast. Flüster ist mir noch, wenn ich sag's.
Nee, ich kündige es ja vorher an, das ist der Unterschied. Du hast 6 Möglichkeiten, 6 verschiedene Enten.
3 mehr als beim Mass Effect.
Und es kommt eben auch darauf an, wie du dich im Spiel verhalten hast. Das ist ein bisschen... Das ist
ganz
bisschen,
anders als beim Mass Effect.
Das ist ein bisschen bizarr. Da habe ich nämlich zuerst gedacht, das Spiel verarscht mich. Du kommst nämlich am Anfang an so eine Stelle...
Das ist wiederum genau wie Mass Effect.
Du hast so... Ja, am Ende ist es eben nicht so. Du hast so eine Stelle mit einer Polizistin, die hängt an so einer Klippe. Und du hast die beiden
Cliffhanger.
Quasi ein Cliffhanger. Und du wirst gefragt, möchtest du helfen oder nicht? Und ich sag natürlich, ja, ich helfe. Ich
bin natürlich jeder, die verhaftet dich nämlich.
Positiv eingestellt. Ja? Ich bin ein guter Mensch, helfe gerne, wo ich kann. Ich wollte helfen, die stürzt trotzdem ab.
Ja.
Und so geht es eigentlich jetzt weiter. Du willst eigentlich irgendwo helfen, hast die Wahl, sagst ja und es klappt eh nicht. Ja. Das einzig Entscheidende
ist... Das demotiviert natürlich auch fürs wirkliche Leben dann.
Ja.
Wenn irgendwann mal an so einem rennenden Bus vorbeigeht, sind sie da auch so, oh, naja, gut. Also,
ich spiele hier nichts.
Und jetzt ich es auch nicht drin gehen.
Ja. Y oder Quadrat,
ja.
Das Gleiche. Nee, aber... man merkt dann einfach, am Ende entscheidet sich das, weil du musst, wenn du immer die guten Entscheidungen getroffen hast, kriegst du das gute Ende. Und die schlechten eben das schlechte und so weiter und so fort. Dann gibt es noch ein bisschen Zwischenabstufung, weil am Ende ein Bosskampf, das ist ganz geil, ist es so, und dann gehst du halt auf,
das ist natürlich jetzt so irgendwie der Giga-Super-Mega-Spoiler.
Ja, ich hab doch vorher gesagt,
dass es ein Spoiler ist. Also. Man weiß bloß immer nicht beim Podcast genau, wann man wieder einschalten darf.
Ja, die Sache, ja, wie gesagt, und das Coole ist halt, und das fand ich halt, ist eine ganz geile Lösung gewesen. Und fand ich gut. Hat mir sehr gefallen. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, mag das Ende und die einzelnen Rätsel noch erfrischend sein oder interessant genug, so ganz kann es das Spiel irgendwie auch nicht so emporhieven, weil das ist einfach technisch sowieso, ist es grauenhaft, finde ich. Und spielerisch gibt es einfach zu wenig her. Also die zweite Hälfte, ich glaube, ich habe auch kurz überlegt, ob ich die zweite Hälfte nur so gut fand, weil ich bei der ersten so entwöhnt war von guter Unterhaltung. Wird sicherlich einen Teil dazu beigetragen haben, muss ich sagen, weil klar, ne, wenn du die ganze Zeit nur Wii-Grafik siehst, dann gewöhnst du dich da irgendwann auch dran. Also ja, deswegen, wie gesagt, ist es eben nur eine 5 geworden. Das ist das sind nicht nur die technischen Sachen, das sind einfach auch das Gameplay und eben die Präsentation, die dann irgendwie am Ende einfach nicht mehr zeitgemäß sind und einfach, glaube ich, außer den Fans kein so richtig gefallen dürfte. Vor allem neu. Leute, die es vorher noch nie gezockt haben, Neuzugänge, also die werden jetzt durch diesen Titel auf keinen Fall bekehrt. Im Gegenteil, die werden abgeschreckt und denken, was ist denn das für eine merkwürdige Serie?
Hm. Sonst auch irgendwas gespielt, Herr Krause?
Ja, na wie immer Halo. Halo immer und Trials natürlich in der Redaktion.
Ja. Naja, aber das ist ja nur.
Also, Competition.
Also das ist immer ja. Also du bist ja der anerkannt schlechteste Trials-Spieler in der Redaktion. Ja,
das ist aber eine Lüge.
Das haben wir ja mehrfach jetzt bewiesen. Hast du denn irgendwann mal einmal ein Spiel gewonnen? Hm? Nee, kann das sein. Ich war gestern nicht da.
Nee,
das ist ja fast nicht. Das ist ja eben. Aber weil ja jetzt ja eigentlich jeder schon so das ein oder andere Rennen gewonnen
hat. Weißt du jetzt, wie man Gas gibt?
Ja.
Ja, die Säcke. Das muss man nicht mal dazu sagen. Ne? Ich gebe die ganze Zeit mit A Gas und keiner sagt mir, dass man die Schultertaste benutzen kann. Ja.
Entschuldigung, also bei welchem Rennspiel gibst du denn... Er ist doch immer mit dem rechten Trigger. Immer.
Gefühlvolles so. Gas geben.
Keine Ahnung. Ey, mir hat es keiner gesagt. Ich habe gefragt kurz, irgendeiner hat meinte A, dann heißt gedrückt und dann war gut.
Ja, aber das stimmt. Nachdem ich das dir erklärt habe und du es wusstest, du bist jetzt nicht besser geworden. Das ist
ja, finde ich schon.
Du bist ja jetzt neuerdings auch dadurch, dass du jetzt die Redaktions-PS3 zu Hause hast, auch PS3-Spieler.
Hm.
Ja, kommst du klar mit dem, also ist irgendwie gefällt es dir oder sagst du so irgendwie, jetzt bist du so sehr aufs Xbox-Dashboard gewöhnt.
Nee, gar nicht, ich bin da flexibel. Ja. Also stört mich gar nicht. Ich finde das Design auch ganz schön bei der PlayStation. Also, ziemlich viel, was man einstellen kann. Also, finde ich gut. Und ich
finde das Coolste eigentlich, was so eine Mischung ist aus so elitären Snobismus und Größenwahn, ist immer dieses schöne Orchestergrabengeräusch am Anfang, wenn du sie anschaltest, so ja, dieses Einstimmen der Instrumente. Das ist so, so schön großkotzig, wie man Sony liebt, aber es hat irgendwie trotzdem auch was Cooles. Also, weil das ist irgendwie mal so nach dem Motto, okay, das Publikum sitzt, jetzt geht's gleich los.
Ja. Die Hände werden gerieben. Genau. Was das Geile ist, man muss natürlich wirklich sagen, irgendwie, es ist irgendwie schon ein schönes Gefühl, wenn man so eine Playstation da stehen hat, weil es, okay, das ist jetzt ein Blu-ray-Player, mit dem ich noch Exklusivtitel zocken kann. Das ist irgendwie schon eine ziemlich geile Sache und ich werde auf jeden Fall Heavy Rain demnächst probieren.
Auf jeden Fall.
Weil das ist für mich ein Titel, den ich unbedingt spielen wollte und immer total neidisch auf die Playstation rübergeguckt habe. Das ist auf jeden Fall ein Titel, den ich in nächster Zeit auf jeden Fall zocken werde.
Genau, Heavy Rain, Uncharted, sollte man auch zumindest mal reingesehen haben.
Ja, genau.
Vielleicht bei Uncharted auch vielleicht mit Teil 2 beginnen. Und gar nicht erst Teil 1. Kann man immer noch machen, aber im Grunde Teil 2 ist so viel deutlich besser als der erste, dass man eigentlich gleich mit Teil 2 beginnen kann. Und dann zu Teil 3 rutschen.
Rutsch.
Ansonsten, klar, bei God of War 3 muss, wenn man schon nicht so den Draht hatte. Ich überlege bloß gerade, welche Exclusives man noch unbedingt haben sollte. Weil sowas,
vor allem, welche man Oscar empfehlen
sollte. Ja, eben, weil sowas...
Ja, so ein Detail. In der Gran Turismo braucht man die nicht empfehlen.
Nee,
oder White Mode. So,
Das stimmt allerdings.
Nee, aber in der Tat muss ich sagen, dass das auch in meinen Augen Heavy Rain eigentlich der bis jetzt coolste Exklusivtitel in der Lebensspanne der PS3 bis jetzt war.
Ja, ich hatte einfach auch immer nur Videoausschnitte gesehen und die fand ich einfach so atmosphärisch einfach so super dicht.
Weißt du, auch nichts Vergleichbares gibt. Also man kann zum Beispiel sagen, ja, Uncharted sieht geil aus, in der Zwischensequenz sind super geile Skripte und so, aber irgendwo das Gameplay ist halt vergleichbar bei allen Third-Person-Spielen so. Und so Heavy Rain, da sowas in der Art, auch da kommt auch L.A. Noir nicht ran oder so.
Schon cool. Also es ist ja auch düster, oder? Ich meine, es ist jetzt ein bisschen so durch die Jahreszeit, wo jetzt die Sonne scheint und alle glücklich sind. Ja, es ist immer so ein bisschen abpassend. Also mir ist natürlich auch, das muss ich zugeben, wirklich, mit Silent Hill, ja. Draußen scheint die Sonne, alle schlecken Eis und trinken schön Bier in der Sonne.
Außer die bei Schlecker.
Die schlecken kein Eis. Nee. Und auf einmal kommt so halt auch so ein graues Silent Hill daher, ne? Das ist dann irgendwie auch unpassend. Marketingtechnisch ungünstig platziert, muss ich
sagen. Dann könntest du dir natürlich trotzdem dieses Wochenende bequem Heavy Rain aus der Bibliothek ausleihen, weil das Wochenende ist ja eh verregnet. Mhm. Und dann passt sozusagen das äußere Wetter zu deinem inneren Wetter.
Und ich frage einfach Leute, die ich kenne und meine Freunde nennen, die sowas haben.
Die du deine Freunde nennst. Die selber werden sich anders bezeichnen. Ja. Als zufällige Bekannte oder Nachbarn oder Menschen, die nicht gern von dir belästigt werden wollen.
Will ich gerade so dulden.
Ja. Familienangehörige.
Siehst du die ehemaligen Kumpels.
Mama und Papa. Ja, sehr schön. Dann führt uns das im Uhrzeigersinn noch gleich weiter. Zu Herrn Smietz.
Ja.
Der, wie wir wissen, ein bekannter finnischer Schachspieler ist. Wer es nicht glaubt, braucht das nur mal nachgucken.
Ja, Wikipedia.
Jan Smietz. Nicht schlecht. Schon so auf der Weltrangliste, ganz weit nach vorne gespielt.
Sonst trotzdem hier.
Wie ist denn dein Elo-Ranking? Davon abgesehen, dass das Bild scheint älter zu sein.
Ja. Es macht das Licht morgens, ja. Aber wollen wir wirklich über Schach sprechen? Ich will viel lieber über Max Payne mit
den Multiplayer. Ich kann Schach spielen, aber bitte, dann nicht.
Nee, aber ich möchte, den sieht doch auch mehr, der Max Payne 3 Multiplayer, oder? Wo man Harald Frenkel ins Gesicht schießen kann.
Ja.
Er war drin, war schon eingebaut in der Preview-Version, die wir dort bei Rockstar vorgesetzt bekommen haben.
Sehr lustig, letzte Woche Freitag haben wir es noch drüber lustig gemacht, weil du ja sozusagen eine Jungfrau bist, jedenfalls was die Bewegung in einem Flugzeug angeht. Und das ist eigentlich der spannende Teil.
Lass mich so sagen, die Realität war ganz schön unspektakulär.
Du hast ja da auch so 600.000 Wörter formuliert in deinem Hands-on für Multiplayer. Kann man ja alles nachlesen, was da nicht drin steht, ist,
wie der Flug war. Das war auch der unspektakuläre Teil. Also vom Land an.
War das Berlin? Berlin? Bist du da von diesem extra Berlin-Schalter in Tegel losgefahren?
Genau.
Dieser aussätzigen Schalter, der so aussieht, so als ob die so wie bei der Titanic, die dritte Klasse, so auf Holz.
Ja, tatsächlich.
Ja, finde ich auch immer ein bisschen komisch. Ich meine, das wird jetzt alles neu sein, wenn das da im neuen BWI oder wie der heißt ja nur nach Berlin, jetzt Berlin International ist. Da hat er dann irgendwie Air Berlin noch eine bessere, aber jetzt in Tegel sieht das echt immer blöd aus, weil das ist so ein herangeflanschter Containerbau. Naja. Aber hat der sozusagen, also wir haben ja es ja vorher gesagt, dass das ein ganz harmloser Flug ist und dann hattest du noch Bombenwetter an dem Tag.
Wir haben ja auch gesagt, das ist, wird ein harmloser Skiurlaub.
Ja.
Von daher unterschätze ich nicht die Worte, die
du sagst. Du bist ja das Flugzeug auch nicht selber geflogen, ja? Um diesen Vergleich nochmal hinzukriegen.
Aber ich begebe mich ja schon demnächst wieder in Gefahr.
Ja.
Ich nehme mir nämlich eine echte Waffe in die Hände drückt.
Oh Gott. Ja. Sie wissen nicht, was sie tun.
Ja. Immer nicht auf Menschen zielen, das ist das Wichtige.
Max Payne.
Max Payne,
ja.
Du warst bei Rockstar.
Ja. Mhm.
Max Payne Multiplayer, genau, das ist ja im Grunde, Oscar und ich, wir sind ja eigentlich da vom selben Schlag, wir sagen ja immer, was interessiert uns der scheiß Multiplayer, so eine Rockstar-Spiele werden nicht für den Multiplayer gespielt. Ich habe GTA nicht Multiplayer gespielt, ich habe Red Dead Redemption nicht Multiplayer gespielt und selbst wenn mir da ein Multiplayer alle zwei Minuten von der Mutter eingeblasen werden würde, würde ich trotzdem spielen, weil ich einfach, das sind für mich Singleplayer-Spiele, genauso Max Payne. Und deswegen ist die einzige Frage, die ich an dich habe, mit der bitte mal eine kurze Antwort, wie funktioniert das mit der Bullet-Type Multiplayer?
Über Sichtlinien. Jeder, der sich, die sich sehen, vom Auslöser aus, der die Bullet-Time einsetzt, werden in die Bullet-Time gesogen. Ja.
Und das ist wiederum witzig. Weil,
das geht quasi, kannst du quasi um die Ecke rum Leute in die Bullet-Time saugen damit.
Ja, eigentlich verstanden, weil das keine Sichtlinie ist, aber...
Naja, okay. Es springt auch ich sag mal, Bullet-Time-Opfer Nummer 1,
ja.
Die Sichtlinie... auf Bullet Time Opfer Nummer 2 dann sozusagen drüber.
Ja.
Sprich, wenn du so schräg auf so eine Kante und die linke Seite löst Bullet Time aus, auch die rechte Seite.
Ja, ich glaube, man muss es erlebt haben.
Das waren auch die Worte, die halt
Herrn Barock sagten. Wenn jeder Spieler irgendeinen sieht, sind dann alle in der Bullet Time?
Wäre theoretisch möglich, ja.
Genau, wenn man eine Domino-Kette macht auf Spielern.
Ja, es ist...
Das erklärt es ganz gut, glaube ich. Dann.
Ja, es ist halt nicht so, dass du so eine Blase mit dem Radius hast. Die um den Spieler herum ist, weil das wäre ja blöd, wenn dann halt jemand, was sich hinter einer Mauer ist oder in dem Gebäude drin und wird plötzlich in die Bullet Time gesogen und alle anderen, die mit in dem Gebäude sind, können ihn gnadenlos abwandern. Das wäre in dem Moment unfair. Und das war ja immer die große Hürde, die das Konzept halt hatte. Aber es funktioniert. Aber wie gesagt, es ist beschissen zu erklären, schriftlich, deswegen haben auch die Jungs bei uns da gesagt, spiel's jetzt einfach, probier's aus. Das ist am besten.
Du hast auch ein bisschen PC-Vergangenheit. Gab es jemals bei 4 im Multiplayer sowas, dass man die Zeit anhalten konnte?
Bei 4?
Ja.
Ich habe bei 4 leider nie die Multiplayer gespielt.
Weil ich weiß, klar, im Singleplayer ging es ja, war ja ein sehr, sehr. Ich glaube, es gab da auch irgendwie, aber ich glaube, das war dann entweder für alle in dem Moment.
Ich überlege gerade, es gab ja noch andere Spiele, die halt so mit der Zeit immer so ein bisschen rumexperimentiert haben.
Ja.
Aber ich glaube, keiner hatte eine wirklich gute Lösung. Also das, was Rockstar jetzt funktioniert, wunderbar, fühlt sich zumindest fair an. Und von daher definitiv Empfehlung. Und es ist halt ähnlich wie Assassin's Creed. Sagen auch alle, sind Singleplayer-Spiele, aber auch da ist der Multiplayer verdammt gut. Zumindest die bestimmten Modi. Und das ist
gesagt.
Und sie haben sich halt wirklich Mühe gegeben.
Ja.
Und er spielt sich halt schon fast so sehr wie ein First Person. Es ist halt nicht mehr, was man sonst von einem Third Person Shootern hat, diese gewisse Trägheit oder so. Spielt sich schon sehr geil. Hat zwar die Preview, so klar, war relativ unfertig, gab auf jeden Fall das Balancing passte noch nicht ganz, ab und an hatten wir auch jemanden ohne Kopf rumlaufen und auch das Handling, wenn man direkt vor eine Wand läuft oder vor einem Level-Objekt, dass er dann halt die Waffe komplett hochreißt und du in dem Moment erstmal das Magazin in den Himmel pustest, statt jetzt durch die Fensterscheiben.
Was man nicht machen sollte, weil die Kugeln wieder runterfallen.
Ja, aber ich glaube, das dauert eventuell etwas. Ja. Dann ist die Runde vorbei.
Du hast jetzt also ja quasi, du hast den Singleplayer angespielt, du hast den Multiplayer angespielt und das klingt alles ganz gut.
Definitiv, also für mich sowieso Must-Have, ich habe die ersten beiden Titel geliebt und außerdem, es steht Rockstar drauf. Also die können auf eine sehr gute, ich sag mal, Top-Titel-Bilanz zurückblicken. Das gilt dann einfach auch für Max Payne 3, selbst ohne die Anspiel-Sessions jetzt.
Das klingt ja soweit schon mal gar nicht schlecht. Die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, was müssen wir eigentlich noch alles über Max Payne hören, um es endlich haben zu wollen? Also bei mir ist dieser Moment schon vor 2 Monaten erreicht worden. Also deswegen, ich kann langsam auch verstehen, wenn einige Leute sagen, das ist ein bisschen zu viel.
Ja, der Output ist gewaltig.
Jetzt nochmal ein Video, wie das Maschinengewehr funktioniert. Also, aber ich nehme
es schießt und tötet.
Also
sehr zuverlässig.
Es scheint ja ein guter Ende zu sein.
Definitiv. Aber das war es ja auch im Grunde vorher schon. War ja alles ein Konglomerat damals. Auch wenn Remedy dran stand.
Rock die Scheiße fett.
Definitiv.
Sprichst du sogar mich an. Also ich bin jetzt auch kein Max Payne-Veteran, weil ich nicht...
Aber du magst doch Shooter eigentlich.
Gibt's auch Shooter? Ja, ja, das heißt aber noch lange nicht, dass ich einfach alles nehme.
Im Gegensatz zu deiner Mutter.
Ich bin da auch wählerisch. Ich bin zum Beispiel auch eben kein Call of Duty-Fan. Hm. Mir zu hektisch.
Hm. Nee, aber Max Payne hat da ziemlich, finde ich, ein sehr angenehmes Pacing, was das betrifft. Und
na, ich finde auch, die Stimmung kam sehr geil überhaupt. Auch, ich habe auch die Hoffnung, dass da eine coole Story einfach hintersteckt am Ende.
Ja, ja, ist auf jeden Fall eine etwas authentische, realistischere Story als das zuvor.
Also ich bin echt gespannt drauf, ich habe auch viel Bock drauf.
Du bist, glaube ich, nicht enttäuscht. Also würde mich sehr wundern, wenn sie da noch irgendwas falsch machen können.
Harald Frenkel hat auch schon total Lust drauf.
Ah, ja. Und, sonst noch was gespielt?
Einfach nur so privat. So
ja, Spaß an der Freude.
Ich habe bisher bist du auch über die Demo von Cinemora, das kam ja schon letzte Woche
raus. Ja.
Bin ich leider dazu gekommen.
Ist ja viel zu schwer.
Schaffst du doch gar nicht. Ich bin da gut durchgekommen im Gegensatz zu Nils,
wie sie gestanden hat. Das gehört dir doch gar nicht her.
Nils kann sowieso gar nichts.
Genau. Nee, also vor allem nicht bei Trials.
Ja. Ich muss mal schauen, wie.
Geh dann hier drauf als du.
Points Kurs momentan stehen, weil ich brauche sowieso Points für Trials.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also jetzt würde ich mal ein bisschen sparen.
Ja, ich, wie gesagt, muss die Points Kurse checken, wie günstig die momentan zu kriegen sind.
Und es kommen ja dabei, so quasi im April zwei Sachen, die man kaufen muss.
Was kommt denn aus der Trials inzwischen noch?
Das habe ich nicht vergessen.
War nicht Minecraft.
Auf Minecraft, oder?
Minecraft, ja genau. Machst du wieder.
Nee, ich bin auf dem PC nicht mit warm geworden, beziehungsweise ich habe keinen Bedarf. Ich finde immer nur das, was die Leute daraus machen, immer so toll. Ja. Ich bin ja mehr so der Tourist. Die ja, machen ein Video von, ich guck mir das an.
Nee, also ich will es mir geben. Also ich will es einfach mal wissen. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, warum nicht das jetzt so. Das ist doch halt so ein, ich sag mal, Endlos-Spiel, wo man halt so ein bisschen rumbauen kann. Das ist reizvoll, finde ich, ja.
Ja, aber ich sag mal, man macht ja auch so
ich will einfach sehen, was dran. Also grundsätzlich finde ich so dieses man baut sich erstmal eine Höhle und man muss dann nachts erstmal abwarten, dass nicht die Monster einkriegen.
Ja, aber guck mal, zum Beispiel, ich stehe total auf Manga und Anime. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Finde ich saugeil, da kann ich nur von schwärmen.
Ja.
Trotzdem würdest du dir niemals die Mühe machen, dir davon irgendwas anzugucken. Einfach mal zu gucken, warum ich es so geil finde.
Um es verrecken.
Direkt aus der Krone dahinter stehen.
Nicht mal auf Blu-ray.
Nee, weil ich habe ja schon. Ja, also mein erster Kontakt zu dieser ganzen Sache war irgendwann vor 20 Jahren, als ich das erste Mal, weil es alle total toll fanden, Akira gesehen habe. Und
ja, aber Akira muss man auch als Filmfan gesehen haben. Selbst wenn man keine Animes mag, gehört es dazu, dass man den mal gesehen hat, weil der einfach auch technisch so brillant ist, wenn man das mal sieht. Der ist aus den Ende der 80er Jahre.
Ja.
Und was die da zurechtgeschustert haben, das ist unfassbar. Also so eine Bildgewalt.
Das ist richtig, aber das Problem ist halt immer, bei mir geht die Bildgewalt immer zu sehr zu Lasten von irgendwie Nachvollziehbarkeit und Sinn und sowas. Also zum Beispiel, wie gesagt, diese sind es Ghibli? Heißen die so?
Nein.
Also, wie heißen die? Also diese Ponyo und sowas. Und das wandelnde Schloss.
Achso, das ist Ghibli, ja.
Das ist genau, Ghibli. Das war hier. Und ich hab nur mal Ponyo gesehen, ja. Und das ist einfach mehr als zu bizarr. Also, das ist alles so. Also, da bin ich eher so der Freund von der westlichen Disney und Animations-, also nicht nur jetzt hier so die neueren Pixar-Sachen, aber auch so ältere Disney-Animationsfilme aus den 60ern oder Peter Pan oder sowas. Mhm. Das sind für mich alles nachvollziehbare Geschichten mit nachvollziehbaren Charakteren. Und irgendwie ist da so dieser Kulturgap, der so zwischen japanischen und so. Und Leute wie du oder Johannes scheinen da immer locker rüberspringen zu können und das irgendwie so mit offenen Armen zu empfangen. Und für mich wirkt das immer nur sehr befremdlich. Aber das war ja eigentlich auch gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war ja Minecraft. Und ich finde an sich bei Minecraft diese Idee, eigentlich finde ich es immer cool, so dieses Sachen auseinandernehmen und neue Sachen bauen. Also ich glaube, das kann schon ziemlich süchtig machen. Also dieses...
Aber erfordert Zeit. Und ich zum Beispiel gehöre nicht unbedingt zu den geduldigsten Spielern, muss ich ehrlich sagen. Also klar, wenn man das Produkt oder das Ergebnis am Ende sieht, ist das irgendwie schon beeindruckend und geil. Dann kann man sich auch auf die Schulter klopfen und sagen, ja, hab ich gut gemacht.
Du, im Grunde ist es einfach auch nur die Neugierde, einfach das normal einfach auf der Plattform, die ich am meisten nutze, nämlich auf der Xbox, einfach nochmal das wenigstens nochmal halbwegs nachvollziehen zu können, eben was diesen Reiz ausmacht von diesem Spiel, was ja die Welt im Sturm erobert hat. Also,
das finde ich so krass. Ich mag im Grunde solche Sachen, solche Aufbausachen, Auch gerade wenn es so ins fummelige Management geht, dass du erst aus die Komponenten zusammenfügen musst, um Komponente X zu kommen und dann daraus Komponente Y zu schaffen. Und das mag ich eigentlich, solche Produktionsketten oder so mal.
So ein bisschen alchemiemäßig.
Dieses simulatorische. Aber der Funke springt bei Minecraft. Mir fehlt so diese letzte Motivation, okay, ich hole mir jetzt das für den PC oder ich hole mir für die Xbox, da weiß ich nicht. Also, es ist nicht mal die Zeit, wovor ich zurückschrecken würde. Ich meine, du kannst ja einfach Zeit lassen bei Minecraft. Selbst wenn du dir, was ich, für ein Riesenprojekt da aufhalst. Aber es fehlt, und das ist so verwunderlich. Ein Kumpel meinte auch, eigentlich, du bist eigentlich im Grunde der Prototyp für den Minecraft-Spieler. Ja. So, aber ich will's nicht. Also mich geht's vorbei. Ich guck mir gerne an, wenn die Leute, wie gesagt, da, was sie da erschaffen.
Wie gesagt, was für Mods die da gemacht haben.
Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, und das kann sein, dass es bei der Xbox-Version immer noch genauso ist und deswegen ich da genauso auf die Schnauze falle, ist, dass bei der PC-Version wurde halt immer gesagt, na okay, gerade noch als das im Beta-Stadium war, das ist alles so rudimentär, dass du eigentlich dir erstmal bei YouTube am besten 10 Videos anguckst, wo dir erklärt wird, was du machen kannst und was so die wichtigsten Sachen sind, die man craftet. Ich erhoffe mir natürlich ein bisschen von der Xbox-30-Version, dass zumindest ein Tutorial oder irgendwas irgendwie ein bisschen leichter ist. Da weißt du, dass irgendwelche Komfortfunktionen drin sind, die mir den Einstieg erleichtern. Wenn das wirklich der Fall ist und ich da wieder rumstehe, kann ich die Ahnung haben, was. Also ich bin wirklich niemand, der anfängt, da erst in Foren nachzulesen, wie man das Spiel zu bedienen hat oder dass man irgendwie für eine Schippe irgendwie dreimal Holz und zweimal Stein braucht oder so. Keine Ahnung. Gibt es ja dieses Crafting.
Ja, ja.
Aber ich will es einfach mal. Es ist wie gesagt. Die Tatsache, dass es auf der Xbox ist, ist es eben. Also ich bin gespannt, das ist auch, wie sie es technisch wirklich dann umgesetzt haben. Ob das wie das mit der Steuerung ist, ob das halt auch so passt.
Aber. Und es ist halt, klar, es ist wirklich nicht ganz billig da mit 1600, aber also für 20 Euro, also es ist immer noch mir wert, so das einfach mal mitzuerleben, damit man einfach auch mal mitreden kann. Ja, auch also, wenn es so heißt, so irgendwie, das hier irgendwie ausgemacht, weil ich nichts begriffen habe. Vermutlich ist das der Inhalt des Podcasts in 2 Wochen.
Ja.
Jetzt schon so nehmen und
dann. Es gibt es.
Ja, aber Schweiz natürlich und die anderen beiden Sachen sind natürlich irgendwie, also ich meine, Fable Heroes. Das ist wieder so typisch, früher war das immer so, immer Arcade Summer, Arcade Winter, Arcade
Mittagsverkauf.
Jede Woche
ein jetzt neues Event.
Ja, aber vor allem gibt es jetzt überhaupt keine Incentives. Früher immer so, kauf 4, zahl 3, jetzt gibt es kauf 4 und bekomm 4. Also.
Na gut, es gibt jetzt ja dieses Rewards-Programm, oder? Das sind ja auch noch nur 5%, die du mal wieder zurückkriegst.
Da krieg ich immer noch welche E-Mails,
in denen drin steht, hey, mach eine Umfrage mit, die ich schon irgendwie zweimal gemacht habe, und dann mein Punktestand ist 80 bei den Rewards.
Ja, und wir zahlen erst aus bei 100.
Ja.
Ich bin nämlich auch gerade so bei 70.
Keine Ahnung, was ich damit machen soll.
Nee, aber, wie gesagt, das ist so wieder, es gibt also einen sehr, 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 sehr geilen Titel. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Titel. Wird auch mal, man kann auch gespannt sein, halt, wie Minecraft auf der Xbox überhaupt dann wirklich einschlägt, weil A, der Preis ist zwar ganz teuer, weil B, diese ganzen scheiß Indie-Klone von Minecraft, die es auf der Xbox gab, da gab es ja mindestens Fortress Craft oder so, 3, 4 verschiedene, die sind dann da auch ziemlich gut gelaufen, natürlich für ein Apple und ein Ei, aber die sahen ja auch irgendwie immer scheiße aus oder waren halt kaum zu bedienen oder ähnliches. Deshalb bin ich mal gespannt, ob Minecraft auf der Xbox zu so einem ähnlichen Erfolg wird, halt wie auf dem PC.
Ich habe von den Indie-Klonen nicht wirklich die Dinge gespielt. Waren die denn halt so Multiplayer-tauglich? Weil das ist ja gerade was auf dem PC so dermaßen einsteckt. Da gibt es ja einen Kumpel mit Holzhorn, Minecraft-Multiplayer-Server. Und das ist ja gerade so mit, wirklich mit, ich will nicht sagen Hunderten oder vielleicht doch, ich weiß es in dem Moment jetzt nicht genau, aber halt zusammen da halt was erschaffst.
Ja.
Das ist dann vorher bei Xbox Live, ich meine, wird es mal nicht Multiplayer, wenn jemand da nachgucken, wie viele Spieler das sein werden? Ich bin mal gespannt auf den Tag, vor allem halt wie üblich der Blick in die Liste dann so, wer spielt's denn alles?
Ja. Aber in der Zeit, also, glaube ich, werden wir alle extrem so im Trials drin sein, weil das wird einen, glaube ich, über Monate beschäftigen. Allein schon auch durch den Streckeneditor und so. Aber interessant, Cinemora fand ich ja, dass das irgendwie so, also erstmal super hart schwierig ist, angeblich.
Also ich habe jetzt nur den Demo-Level durchgezogen. Und
ich fand halt die Idee ganz cool mit dem, dass man eigentlich keine Lebensenergie hat, sondern dass die Zeit quasi das Schlüsselelement ist.
Und
dass
viele Dinge, die mich...
Dass man keine Energie verliert, sondern Zeit, deswegen halt also nicht so sehr defensiv spielen kann, so nach dem Motto, ich weiche allem aus und macht, sondern schon...
Also mich hat das halt sehr angemacht. Ich finde, die Optik ist natürlich Sahne. Das finde ich so geil gezeichnet.
Ich mag die soll ja völlig depressiv krass sein.
Also ja, schon, aber ich fand sie halt, für mich wirkte es so, als wäre das so Anime, Kalter Krieg mit Tiermenschen. Mhm. Und soweit ist ja auch fast so dieses Steampunk 60er Jahre, weiß der Geier was. Fand ich sehr ansprechend. Auch gerade das so, das sind auch wieder so Richtung, ich würde mir das auch als Anime angucken. Mhm. Ich mag bei Animes nicht alles, gerade wenn es dann halt irgendwie so sich nur um Leben, Familie und sowas dreht oder halt wie jemand sein Leben meistert, irgendwie dieses Golden Boy oder sowas.
Oh, du,
Johannes mir immer ans Herz legen wollte.
Ey, Golden Boy ist eine der geilsten Serien, du musst, Alter. Und damals auf MTV, das ist Kult.
Ja.
Das war so ein Crap.
Nee. Hast du es gesehen?
Ja, das Witzige ist...
Es ist doch super lustig.
Ich kann da überhaupt nichts anfangen.
Das ich könnte mir das gesehen, ich sitze genau zwischen diesen beiden Stühlen. Gerade, du hast auch die Meinung mit Berwick
wieder. Ey, aber das ist ja so schlecht.
Nein, das habt ihr nur nicht gesehen.
Humor und Geschmack.
Eher, ja. dieses actionlastige Anime-Kram. Oder wird es halt irgendwo... Es muss halt knallen, es muss Krieg sein, es muss Kampf sein. Oder es muss was irgendwie was Detektivisches oder sein, Kriminalgeschichten oder so. Dann mich für Anime auch zu haben oder so. Aber, und deswegen spricht mich halt die Cinemora sehr an. Und ich fand den Soundtrack recht cool. Also die Musik, die da lief, fand ich sehr passend. Mhm. Mal schauen, ob ich es mir jetzt die Wochenende zulege oder nicht. Da habe ich noch keinen Plan, was ich am Wochenende zocke. Von daher.
Silent Hill hätte ich für dich.
Da musst du mir die Playstation mitgeben. Nee, ansonsten muss ich gespielt. Ja, klar, der Battlefield. Ich hoffe auf den Patch, dass er langsam auch mal auf die Xbox kommt. Weil ich bin mit dem aktuellen Patch einfach überhaupt nicht zufrieden. Also, meine Stats haben sich auch verschlechtert, wie ich festgestellt habe.
Das wird dann Patchy.
Ja. Ja, hat dann schon sehr Gameplay, das Gameplay sehr, sehr stark verändert. Mhm. Und ich brauche jetzt immer so mindestens 2-3 Runden, bevor ich dann wieder so
boring, also auf Kurs komme. Ich schaffe nur 5 Sekunden über Halo zu reden.
Deswegen hat er schon so viel mehr über Halo geredet. Aber nein, ist ja gut. Nils, was hast du denn so aus?
Ja, aufgrund der ganzen durchschnittlichen Spiele in letzter Zeit dachte ich spiele mal privat was mit Vergnügen. Das war auch ganz billig für nur 79 Cent aus dem App Store. Angry Bird Space. Mir mal so einen kleinen
Druck. Habe ich mir auch geholt.
Ja?
Ja, ich habe es auch immer noch drauf.
Nee, also ja. Erstmal, du, ich hab nämlich heute noch für 1,79 ein anderes Spiel gekauft, was viel interessanter ist.
Ah, okay, bin ich mal gespannt.
Von Quantec nämlich.
Mhm. Ach, dieses Fiebel oder
wie genau.
Ja, Angry Birds Space ist auf jeden Fall endlich mal was anderes so gesehen. Bei Angry Birds gab es jetzt schon mehrere Aufgüsse. Es gab Angry Birds Seasons, da hat man ständig Updates bekommen, wenn Valentinstag war, wenn Halloween war, wenn Ostern war, wenn St. Patrick's Day war, da gab man nicht mehr Levels. Immer passend zum
Szenario. Kurze Frage, weißt du, ob das auf dem alten iPhone 3G noch laufen würde?
Oder ja,
so. Brauche ich ja nicht das neue, weil ich bin nur bei iOS 4 irgendwas stehen geblieben. Yeah. Also brauche ich jetzt nicht iOS 5 oder dieses genau. Nächste 4.3 oder sowas.
Würde mich wundern.
Bei Angry Birds.
Hey, es ist Apple.
Für das Kartenting brauchst du auf alle Fälle mindestens ein 3GS.
Also.
Für Fiebel.
Ja, wie gesagt, Angry Birds war meistens das gleiche. Ob jetzt das erste oder das Seasons oder das Rio, das Prinzip war immer gleich.
Man hat
kleinen Vögel schön. Halt geschossen und.
Rio
halt
ist mein Lieblings-Angry Birds.
Ja, das war auch nicht schlecht. Aber jetzt bei Space ist halt neu zugekommen, im Weltraum.
Da hat man nein! Nein! Spoiler!
Also, der Satz war aber noch gar nicht zu Ende.
Es hat mir aber schon gereicht. Das war mir schon viel zu viel.
Grenze überschritten.
Ich sag jetzt nicht, dass es auch noch mit Vögeln ist.
Da könnte man so viel in die
Wunde sitzen. Dass die böse sind.
Böse Schweinerei.
Im Weltraum,
ja. Ja, jedenfalls ergibt sich daraus ja der riesengroße Unterschied mit der Schwerkraft halt. Ne? Man schießt halt im Weltraum logischerweise ohne Gravitation die Vögel durch die Gegend und hat überall dann kleinere Planetenkonstellationen, wo halt die Schwerkraft halt wirkt und da muss man dann halt so die Bahnen halt einplanen, dass die dann halt Kurven fliegen oder manchmal um den Planeten drumherum und so. Und dadurch kommen dann schon viele neue Elemente hinzu und das für 79 Cent macht auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß. Und dieses Suchtgefühl setzt halt wieder schnell ein, dass man sich immer denkt, Man will bei Angry Birds mit einem Schuss alle abräumen. Man will mal das Perfekte haben, so mit 3 goldenen Sternen halt als Bewertung. Und immer wenn ein Stein überlegt, denkt man sich, oh verdammt, da hat ein Pixel gefehlt. Und man spielt manchmal minutenlang ein Level, bis man es schafft. Und danach dieses Glücksgefühl. Es macht so viel Spaß.
Was hast du denn dieses Glücksgefühl, wenn du bei Forza versuchst, eine Zeit zu schlagen?
Ist so im Highscore-Ebene.
Ja, das ist was anderes. Das kann ich erklären. Das ist Singleplayer. Das ist Pseudo-Multiplayer. Auf jeden Fall ganz, ganz großer Spielspaß.
Aber ich fand das schon so geil. Ich mag ja halt so den ganzen Weltraumkram immer sehr. Und ich fand das schon, dass sie diesen Trailer mit der NASA zusammen gemacht haben.
Ja, der
war schon. Der hat schon wieder mein Herz erobert mit sowas. Aber wie gesagt, wenn es wirklich auf dem Weltminium läuft, muss ich nachher unbedingt mal das alte Ding wieder hervorkramen.
Gibt es nicht sogar mittlerweile für Windows-PCs und so?
Also klar, auch das Space?
Ja, das gibt es auf alle Fälle für Mac. Aber ich glaube fast auch.
das gibt es schon sogar schon für Windows PC. Ja, bin mir nicht sicher.
Für PlayStation war auch. Also ich weiß nicht, ob das Space war, da gab es auch schon die Angry Birds Download zum PSN.
Ja, aber das waren die Minis, oder? Für PSP.
Stimmt,
ja,
stimmt.
Ja, das ist mittlerweile auf jeder Plattform irgendwie. Bis auf Windows Mobile oder Windows 7 oder immer
dabei. Wie so vieles.
Ja, und abgesehen davon habe ich beruflich dann Yakuza Dead Souls gezockt. Und so wie
immer wieder traditionell Aerial Games Style.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Keine Ahnung von den Vorgängern.
Mein erstes Yakuza, der fünfte Teil. Wobei es ist eigentlich nicht der fünfte Teil. Der fünfte kommt erstmal, es ist ein Spin-Off. Hat halt mit den vier Vorgängern überhaupt nichts zu tun, weil die ersten vier waren wirklich ernste Spiele mit japanischen Themen, mit Rache, mit Ehre, mit Verrat, Mafia-Geschichte.
Das ist ja das Action-Shenmue.
Genau. Und jetzt bei Dead Souls dachte man sich, okay, wir kreuzen das Ganze mit einer abstrusen Variante, mit ganz viel japanischem Humor, packen Zombies rein und so im Left 4 Dead-Stil halt.
Ist es denn der gleiche Entwickler? Ich meine, das ist ja momentan auch so, dass so Spin-Offs immer an westliche Entwickler ausgelagert werden, damit sie den globalen Massengeschmack...
Ich glaube, Yakuza war schon mal von Sega, wenn ich mich nicht irre.
Das ist dasselbe Team auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Und das Team, was ja auch, wenn ich mich nicht irre, nicht Binary Domain gemacht hat?
Nee.
Sicher?
Fast.
Nicht ganz. Also ich bin mir ganz sicher, dass Binary Domain von den Yakuza machen ist. Aber wir können ja nochmal nachgucken und dich dann nachher auslachen.
Hat aber damit auch nicht viel gemeinsam. Der Souls ist eigentlich Left 4 Dead auf Japanisch, kann man sagen. So, die Zombies sind teilweise geklaut von Left 4 Dead. Da gab es immer diese bestimmten Zombie-Gruppen wie Boomer, die großen Dicken, die geplatzt sind. Oder die Witch, die halt dann geschrien hat und andere Zombies angelockt hat. Die wurden alle eins zu eins direkt übernommen. Die heißen bloß anders, aber die sehen genauso aus. Die haben den gleichen Effekt. Es wurden auch Resident Evil Zombies geklaut, wie zum Beispiel der Licker, der auch Stil echt an der Decke lang krabbelt. Das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Und ich habe jetzt auch nicht so den Draht zu japanischen Spielen, muss man dazu sagen. Das heißt, ich wurde immer wieder mit Szenen konfrontiert, wo ich jetzt nicht wusste, was ich davon halten soll. Wenn dann halt so... Einerseits ist es eigentlich ein ernstes Thema, finde ich, so Zombies, ja. Und dann und von einem Yakuza hat man auch so ein gewisses Bild. Dann gibt es zum Beispiel eine Stelle, mittendrin wirst du manchmal rausgerissen durch kleine Nebenhandlungen, optional, man muss sie nicht machen. Da war dann so ein Drill-Sergeant, so ein Captain Jack-Verschnitt, der meinte, ja, komm mal mit, ich bring dir mal Schießen bei. Und der Yakuza so, ich glaube nicht, dass ich das nötig habe, aber man wurde halt trotzdem mitgezerrt.
Tutorial,
und, ja. Ja, so mittendrin manchmal kommt sowas, ja. Und er meinte dann so, ja, hier, ich bring dir Schießen bei und haut so ein paar Sprüche raus, wie ein Drill Sergeant halt ist, ein paar Beleidigungen, ne, so unter anderem halt du kleine Made und so. Der Yakuza, also Moment mal, das passt mir jetzt aber nicht, dass du mich jetzt hier so Made nennst. Und der Sergeant, ja, so, was wäre denn lieber, wenn ich hier sage, kleine, blöde, dreckige Kakerlake, gefällt dir das besser? Ach nein, Made ist okay. Und ich denke, also für so einen Yakuza-Boss ist das schon komisch, was der hier mit sich machen lässt. Oder halt auch in den Dungeons in Anführungszeichen, es gibt diese Quarantänezone, wo man die Zombies halt abballert. Gibt es halt auch versteckte Räume, da kann man Items sammeln. Dann findet man auf einmal kleine Schulmädchen. Ja, das heißt, ich stelle jedes Mal aus diesem Fluss raus. Wenn ich dann eine halbe Stunde vergessen habe, dass es japanisch ist, dann kommt dieser Stempel japanisch. Schulmädchen. Blöder Humor. Okay, aber ich habe irgendwie darüber hinwegsehen können. Ich habe mich einfach darauf eingelassen, weil das Spiel an sich macht Spaß. Es ist halt solide halt. Nur die Steuerung, da muss man sich echt dran gewöhnen. Weil welcher arme Irre hat sich das ausgedacht, mit dem linken Analogstick zu zielen? Ich habe noch nie in meinem Leben mit dem linken Analogstick gezielt.
Noob.
Immer mit dem rechten. Das war einfach so seltsam, weil du kannst halt irre rumlaufen und einfach frei rumballern. Das geht auch, weil wie auf magische Art und Weise, die Kugeln treffen immer. Du musst nicht mal zum Gegner gucken, du triffst. Aber wenn du halt zielen willst, dann musst du halt stehen bleiben, wie in Resident Evil, und dann wird mit dem linken Stick gezielt. Wo man eben noch mit dem rechten gezielt und geguckt hat. Das ist so, sobald du den Zielmodus wechselt, ändert die Steuerung.
Das gibt's ja in einem anderen Spiel auch. Ich überlege gerade. Ja.
Da muss man
sich mit dem linken Stick zielen, wenn man stehen bleibt.
Genau das sagt mir jetzt gerade.
Ja, das sagt er, das gibt's in einem anderen Spiel auch.
Ja, glaube ich es. Es geht mir auch so, weil so eine Spiele hasse ich ja.
Ja,
das
ist richtig.
Das völlig, voll aus dem Fluss. Völlig raus. Also ich bin auch der Zockertyp so, dass ich dann routiniert die Knöpfe drücke. Ich achte nicht mehr drauf, was ich drücke. Ich hab's einfach nur im Kopf.
Genau, so
bei Halo. Ich könnte jetzt blind, wenn ich jetzt auf hier Countdown der Map bin, ja, Multiplayer, die erste Minute laufe ich blind. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich drücke. Ich
mach's zumal das ja auch Videospielstandards einfach etabliert haben. Man hat die ja gespeichert, man ruft die ab. Man muss ja nicht mehr drüber nachdenken, was man jetzt drückt, um irgendwas auszuführen, aber in dem Moment muss man es halt.
War das nicht nur vielleicht bei dem ersten Metal Gear Solid so, dass man, wenn man in diese Ego-Ansicht gegangen ist, mit dem linken Stick gezielt hat? weil es auch gar keinen rechten gab.
Ja, da war was Komisches, wo wir die HD Collection hatten. Da meinte ich auch, was ist das denn für eine Zielsteuerung? Da muss man ja auch irgendwie gedrückt halten und einen anderen Knopf drücken zum Schießen nochmal. Und
ja, ja, das war ein bisschen eigen, aber ich meine, da hast du nicht links gezielt. Ja, das Problem ist, weil man achtet, man tut es einfach. Das sind natürlich Automatismen. Man macht es in dem Moment einfach.
Die PlayStation hat begonnen mit nur einem Analogstick. DualShock haben wir später.
Ich überlege gerade, aber ich habe dann gleich mit dem Dual-Analog, ohne Vibration. Meine, der hat aber schon zwei.
Oh, der PlayStation-Controller ist so schön.
Der
hatte immer schon zwei. Ja. Aber der Ursprung quasi auf dem N64, der hatte nur einen.
Ja, ja,
der hatte ja, auf dem N64 halt auch immer diesen Wechsel zwischen Bewegung und...
In der Mitte mit den drei Krüppeln. Ja, aber abgesehen davon hat es natürlich auch noch ein paar technische Schwächen. Es hat diese typische Sega-Optik. Ich finde, man kann es nicht beschreiben, aber man erkennt einen Sega-Titel an der Grafik.
Doch, ja, das würde ich so unterschreiben.
Die Charaktere, dieser ganze Look, es hat so diese Sega-Handschrift. Und es ist halt Durchschnitt, also es reißt keine Bäume raus. Und naja, die üblichen Probleme, Kanten flimmern, die Figuren teilweise in der Stadt, die ploppen teilweise irgendwie 5 Meter vor einem auf und verschwinden hinter dir, sobald du dran vorbeigelaufen bist. So diese Geisterpassanten, das sind so technische Schwierigkeiten, die der Titel irgendwie hat. Aber an sich, wenn man sich jetzt darauf beschränkt, auf die Story zum Beispiel, und nur die Zombies halt metzelt und die Charaktere erleben möchte, weil es sind halt 4 Hauptdarsteller, 4 Kapitel, das ist schon ziemlich witzig gemacht. Ewig lange Zwischensequenzen, also jetzt nicht fast wie bei Kojima und nicht ganz so doll, aber ist schon ziemlich viel Material da. Manchmal sitzt man 15 Minuten lang da wegen einer kleinen Cutscene, wo eigentlich nicht viel passiert.
Das ist aber Englisch, oder?
Japanisch mit englischen Untertiteln.
Ja, genau.
Das hat mich auch so ein bisschen gestört, die ersten 10, 15 Minuten erstmal reinzukommen, weil mich stört, wenn ich Untertitel lesen muss. Weil ich gucke lieber aufs Bild. Ja, ja.
Und dann halt doppelt schwierig.
Japanisches Gerede.
Die Sprache verstehst du gar nicht. Die Untertitel sind in Englisch, also.
Das ist schon blöd.
Ich mache ja Untertitel immer an, ne?
Ja, ja, das
heißt. Ja, ich mache auf Deutsch. Ich schmeiß eigentlich immer aus, aber japanischer Sprachausgabe, was willst du machen? So, der kann schon japanisch. Ich finde es belastend, also mich lenkt's ab.
Ich weiß nicht, finde ich früher halt so, jetzt haben wir noch als auf Vox nachts im Sommer immer so diese
Soft.
Was ist denn nachts? Ja, das ist nachts bei dir.
Du meinst seit 1 ab 0 Uhr damals.
Und so. Oh ja, ProSieben war ja damals auch noch, richtig, ne? Ach, ProSieben?
Ja, ich die kämpfen auch immer diese, wo dann halt nachts dann dieses Record of Lord of War und
Anime-Nächte.
Genau, DTP oder DCTP, wie immer das Ding dann da
hieß. Weißt du, die Sportsender haben früher immer so dieses ab 0 Uhr dann.
Eurosport und so.
Eurosport, ja. Wo die sich halt mal ausgezogen haben bei Sportarten.
Beim Tennisspiel.
Ja, die haben gespielt. Ja. Gibt es noch? Keine Ahnung.
Nee, ich glaube nicht.
Das hat auch
sexy Sportclips.
Schade, ja.
Ja, noch eine letzte Sache.
Da hat sich das gelohnt, lange aufzublenden.
Noch eine letzte Sache zu der Zoo, so groß und ganz macht Spaß. Die Charaktere sind halt vor allem sehr geil, weil es gibt halt 4 verschiedene und die sind alle irgendwie ausgeflippt. Da war zum Beispiel einer, den sieht man auf den Bildern schon, auf dem Banner bei uns oben auf der Startseite, der hat halt statt eines Arms ein Maschinengewehr.
Das hat ich ja seit Final Fantasy 7 nicht mehr.
Ja, dieser ganze Misch, der ist einfach irgendwie sympathisch. Oder so ein anderer Typ, der ist so durchgeknallt. Das fängt so geil an, dieses eine Intro, ist auch kein Spoiler, ist halt das zweite Intro quasi. Der sitzt halt zu Hause in seiner Hotelsuite und so alles voll edel, hat einen riesen Fernseher und guckt halt Zombie-Filme. Und dann kommen halt die Zombies in seine Suite rein und er freut sich voll, ah geil, endlich mal in echt, und holt seinen Pumpgun raus und metzelt die halt nieder, guckt aus dem Fenster, sieht unten, wie halt alles so Tohuwabohu drunter und drüber geht. Und er feiert das voll ab. Er sagt, ja geil, endlich mal in echt, davon hast du die ganze Zeit geträumt. Und die feiern das so selbst ab. Die haben so dieses trashige Augenzwinkern, dass sie sich nicht ernst nehmen. Das macht so irgendwie doch sehr spaßig, wenn man über die technischen Mängel hinwegsehen kann und vor allem über die Steuerung, die man dann doch ein bisschen verinnerlichen muss. Das ist wirklich ein Durchschnittstitel, mit dem man Spaß haben kann.
Das erinnert mich immer an die einzige lustige Szene aus Artin, der Film. Wo die alle in der Irrenanstalt sitzen und einen 3D-Film gucken und die dann mit dem Van durch die Wand rasen und die dann alle so, oh, voll 3D. Ja, das ist cool. Schon fertig?
Ja, weil zu dem nächsten Titel kannst du ein bisschen mehr erzählen. Ridge Racer Unbounded.
Ja, du, lass mal meine Sorge sein. Ja. Nee, witzig, also weil wie gesagt, Angry Birds Space hat ihn natürlich auch geholt und wie gesagt, heute dieses Fibble, oder wie das heißt, ganz frisch raus. Nur auch wieder aus Kuriosität, weil A, günstig, 1,79 und B, halt eben von Crytek und C, sieht es natürlich wieder sehr, sehr gut aus. Und das ist halt wie immer wieder so eine ganz
woraus irgendwie 80% der iOS-Spiele bestehen, mit so physikbasierte Mischung aus ja, ein bisschen Minigolf und man kennt das ja so, dieses Spielprinzip von früher, diesen, weißt du, diese Holzkästen mit der Kugel drin, wo man immer so die Holzkästen so bewegt hat und dann durch ein Labyrinth geführt hat. Also das ist halt auch so eine Mischung aus, man hat da so ein kleines Alien, was man immer so ein bisschen Hinderniskurs schicken muss und man kann das halt immer so anschnipsen und dann fliegt das und dann muss man halt noch ein bisschen nachsteuern und dann gibt es noch kleine Elemente, die man drücken muss. Sieht wirklich sehr gut aus, ist auch sehr, sehr groß, irgendwie 260 Megabyte und es ist halt wieder interessant zu sehen, halt wie so eine Firma wie Crytek da eben auch genauso wie halt irgendwie Epic mit seinem Infinity Blade oder so, wie die halt ihre Technik nutzen und dann halt da eigentlich am Ende so eine Geschicklichkeitsspielchen draus machen. Finde ich bis jetzt ganz witzig, vor allem die Zwischensequenzen sind auch ganz putzig.
Ich hatte, glaube ich, nur bei hier die Kollegen vom ZDF, der Pixelmacher, die hatten die, glaube ich, über GDC im Interview. Und ein paar Szenen. Ich fand es recht interessant, aber ich dachte auch so, Crytek und Casual, na gut, brauchen sie Geld.
Ja, warum nicht? Also warum?
Nö, Geld verdienen ist jetzt nicht so eine schlechte
Eigenschaft. Per se nicht schlecht. Also.
Ja.
Nee, genau. Und dann habe ich natürlich noch Ridge Racer Unbounded gespielt und das Spiel fängt ziemlich hart an. Also man muss sagen, es ist mir noch nie passiert, dass ich das erste Rennen 8-mal machen musste, bevor ich überhaupt unter den ersten 3 war.
Ah, das ist witzig, weil ich
also dachte,
das
wäre schon schon mal passiert.
Naja.
Mir ist das auch passiert, aber das hieß damals Driver.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir hatten in letzter Zeit sehr viele Rennspiele, also entweder haben wir so diese Codemasters-Fraktion, wo du von vornherein meistens ja auch den Schwierigkeitsgrad, der, wenn der so auf Mittel ist oder so, dann ist es halt recht easy. Und dann hast du noch die Rückspulfunktion, die jetzt auch so inflationär oft benutzt wird, wie bei Forza und sonst was. Also das ist, im Grunde musst du dich wirklich bescheuert anstellen, um da nicht zu gewinnen. Und dann hast du auch so Spiele wie Need for Speed The Run, was im Grunde ja auch, das hast du so 3 Stunden durchgespielt und das die ersten Rennen, bei vielen Spielen, auch bei den originalen Ridge Racer Spielen, sind die ersten Rennen immer ein Witz. Da bist du immer Erster. Also das kommt dann erst später. Aber wie man von den Jungs von Bugbear und Flatout eben gewohnt ist, ist es da eben erstmal doch knackiger, vor allem, weil man sich halt mit dem Driften umstellen muss. Das erfordert doch sehr viel Übung und Timing, bis man feststellt, dass man den Knopf gedrückt halten muss und man so ein bisschen gegensteuern. Aber wenn es dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist es ganz cool. Es ist, und das habe ich auch mal im Test geschrieben, es ist so ein Mixtape aus so vielen Spielideen von anderen Spielen zusammengeworfen. Du hast die Takedowns von Burnout drin, du hast von Split Second die zerstörbaren Häuser und sowas drin und so Action-Events, du hast Trackmania drin, einmal als Streckeneditor, den du benutzen kannst, einmal auch, weil es Strecken gibt, die aussehen wie aus Trackmania, wo du so richtige Halfpipes und sowas hochfahren musst und so super Bock schwer. Das Ganze eben mit Ridge Racer, klar, du hast halt noch Driften und du hast diese typischen Fantasie-Marken aus dem Ridge Racer-Universum, aber sonst hast du natürlich wenig Überschneidung zu dem Ridge Racer-Franchise, was aber dazu führt, dass Ridge Racer Unbounded irgendwie sehr, sehr cool ist und sehr viel Spaß macht, weil vor allem, wenn du es erstmal gemeistert hast und so, bist du halt schon motiviert, bei jeder Strecke diese 3 Sterne zu bekommen, halt immer für entweder erster Platz oder für Erzielen von bestimmten Zeiten oder Zielen. Du musst dann halt auch mal, das ist auch ganz witzig, das fängt halt wirklich so hart an, aber wenn der Knoten erstmal geplatzt ist, kommst du halt schnell weiter, dass du die Rennevents erstmal freischaltest, dann erstmal 1 Stern oder 2 Sterne machst, dann machst du das nächste, du lernst dann schnell diese 7 Distrikte der Stadt kennen, siehst dann eben auch, kannst dann auch die Grafik genießen, die ziemlich cool ist, aber du kommst dann halt immer wieder, und das war bei Flatout auch so, du musst halt manche Rennen immer und immer wieder machen, um halt diese perfekt hinzukriegen, dieses typische, ich will 3 Sterne haben, und das fand ich halt irgendwie alles. Es ist nicht, ich mag nicht dieses Burnout Ultimate. Du hast eine riesen Welt und du hast da 1000 Renn-Events und du verlierst sofort den Überblick, was du noch machen sollst. Und bei Burnout Ultimate war das ja dann auch noch so, dass wenn du dann irgendwie eine Führerscheinklasse höher gekommen bist, dass dann die Rennen, die du bis jetzt bestanden hattest, wieder auf 0 gesetzt worden sind, die konntest du dann nochmal machen. Also für Leute, die so gern so die immer alles komplett haben wollen, war das fast unmöglich, weil die Karte war immer voll mit Rennen. Und ich will halt irgendwie immer lieber so ein übersichtliches Raster haben von Sachen, die
ich machen muss, was man abarbeiten kann.
Und da wird das ganz cool. Und was ich bis jetzt auch ganz cool fand, war natürlich so neben der Optik auch so diese, was sie von Splinter Cell Conviction, finde ich, so ein bisschen haben, so dass so bestimmte Renninformationen so an die Wand projiziert werden. Also so irgendwie noch eine Runde, zwei Runden, noch zwei
Vorsprung, Sekunden
und sowas. das wirkt immer ganz gut, vor allem weil ich immer fahre mit allen Bildschirmelementen ausgeschaltet und so brauchst du dann auch nichts mehr so drauf achten, weil du kriegst die wichtigen Informationen so ranprojiziert. Coole Grafik, das Handling, man muss sich erstmal dran gewöhnen, es ist genau wie bei Flatout, das ist manchmal auch sehr frustig, wenn du, gerade weil du keine Rückspulfunktion hast, wenn du halt irgendwo hängen bleibst, weil es gibt so ein paar Sachen, du kannst durch Betonpfeiler oder sowas locker durchfahren, das ist kein Problem, es gibt auch diese es gibt auch manchmal halt so Ecken oder Wände oder so, wo du halt dann stecken bleibst. Und das heißt dann sofort wieder rennen, neu starten, weil das holst du nicht mehr ein.
Ja.
Was ich aber positiv finde, ist, dass ich zumindest in der Zeit, die ich gespielt habe, habe ich bis jetzt noch gar keinen Gummiband-Effekt gesehen. Also wenn man führt, dann kann man die auch, wenn man keinen Fehler macht, auch behalten. Also nicht so dieses Ransaugen der Gegner wie sonst. Das Einzige, was ich ein bisschen unfair finde, ist, dass ich glaube, dass die Gegner ein bisschen bescheißen und wenn sie selber ihren Turbo einsetzen.
Die haben ständig Turbo auch schon am Start.
Ja, ja, genau. Eben. Und den kannst du halt noch gar nicht haben. Und die driften auch nicht so viel, das ist ein bisschen doof, aber halt diese ist halt so ein sehr sehr vielseitig, weil halt so viele Sachen zusammengemischt werden. Also du hast halt auch bei den Rennevents, es gibt klassische Rennen, wo du wirklich einfach nur ohne Action-Szenen oder sonst was von A nach B, das sind immer Rundkurse, aber wo du halt irgendwie, dann gibt's halt diese Rennen, wo diese Action-Events drin sind, wo du halt durch Driften deinen Turbometer auflädst und wenn der voll ist, dann hast du diesen Action-Modus und dann werden dir schon angezeigt, so hier kannst du zum Beispiel durch das Kaufhaus rasen oder so. Das wird dir auch gut gezeigt. Das war ja bei Split Second manchmal so ein bisschen schwierig. Da hast du dann erst gesehen, wenn du schon vorbeigefahren bist oder so.
Ja.
Und das sind halt so ganz coole Momente.
Ist der Soundtrack so? Weil für mich ist Ridge Racer...
Ja. Nein, echt.
Geil. Oh. Steht für mich immer auch mit abgedrehter Elektromucke. Das fängt halt an bei diesem Rave-Kram aus den ersten Teilen, die ich bis heute noch vergöttere. Und immer sehr dankbar bin, dass das Gott sei Dank windige Menschen auf YouTube allgemein den ganzen Game-Soundtracks hochladen. Und ich höre mir immer wieder gern die alten Ridge Racer Soundtracks an. Weil es ist so Epilepsie für die Ohren.
Das ist dieser typische EA-lizenzierte Need for Speed Soundtrack. So immer so Lieder, die so irgendwie immer so schnell sind und wo der Text immer ist, okay, Destruction, go faster, faster, Destruction,
faster, scooter.
Ja, so in der Art. Also das ist halt irgendwie immer so diese generische Rennspielmucke, als ob es irgendwie so 10, 20 Bands auf der Welt gibt, die nur für Rennspielmusik machen.
Ja, Keller.
Man kennt die Lieder ja auch sonst nicht. Also das sind ja keine irgendwie sehr besonders erfolgreichen Chartlieder oder so. Also wie gesagt, wie beim Burnout. Bei Burnout da Welcome to the Jungle oder so, das kannte man dann schon, aber das war dann auch so überblöd, dass es die ganze Zeit am Anfang lief. Aber ja, das ist halt die typische, also du kaufst es hier nicht wegen der Musik.
Okay. Ja, da gibt es dann wieder ein, zwei extrem prägende Stücke oder so drin werden.
Mir ist viel Dubstep aufgefallen. Ich hatte wirklich ganz oft, nur, wo ich beim Drift irgendwie so halber Holzabdruck eingerissen habe und dann mal wupp, oh
Mann. Ja, ich bin gespannt drauf. Also ich würde es gerne mal sehen, wenn du das nächste Woche mal mitbringst oder wieder.
Ja, also ich finde es halt wirklich sehr gelungen. Ich finde halt, das mit dem Ridge Racer, ich finde es halt erstmal gut von Namco, dass die da den Jungs von Bugbear da die Züge losgelassen haben und nicht gesagt haben, das aber jetzt wie so ein Ridge Racer werden, sondern dass die da ihr eigenes Ding machen konnten, denn dass sie technisch was drauf hatten, haben sie im Flatout immer schon gezeigt. Und es ist halt, der Multiplayer ist halt sehr, sehr cool, vor allem weil du eben auch selber Strecken entwerfen kannst. Du kannst ja selber eine ganze Stadt entwerfen mit verschiedenen Zonen, die dann so aus 7 Strecken, die du selber gemacht hast, besteht und diese Strecken kannst du dann halt entweder der Welt mitteilen, dass die anderen Leute deine Zeiten schlagen und sowas. Also das ist auch wirklich eine Menge mit zu tun und du kannst dich mit dem Spiel auch sehr, sehr lange beschäftigen, weil es eben auch gerade eben nicht so einfach ist. Also
ich habe mal gespannt, was sich dafür so eine Community rauslöst. Trackmania lebt ja auch gerade von so ein paar.
Das glaube ich nur wiederum nicht, weil das ist einfach, es gibt es zwar auch für PC, wie ich gesehen habe, aber ich finde sowas Ridge Racer oder so, das ist halt ein klassischer Konsolentitel und ich glaube, auf Konsolen gibt es nie solche Hardcore-Communities wie auf dem PC.
Ja, ich weiß, du hast auch bei Forza hast du so gerade was, zumindest bei Design, da hast du ein paar große Community-Namen. Und wenn ich war mich tatsächlich, ich habe ja damals auf der Gamescom, war ich ja bei Bugbear und habe mir den Stücken dafür vorführen lassen.
Das ist gut.
Und der besteht aber nur aus Modulen.
Also ja, ich weiß. Ich war da ein bisschen so ernüchtert und auch so, was danach so kam, war so, ich wusste nicht, was ich von halten soll. Ich bin ja sehr froh, dass das anscheinend ein gutes Spiel bei rumkommt oder zumindest ein ordentliches. Aber ich bin gespannt. Also, wie gesagt, der wirkte sehr mächtig, vor allem, weil sie ja damals, okay, sie wollten nicht darauf antworten, wie es aussieht, ob man den Strecken dann später mit DLC noch erweitern kann, ob es da noch was gibt. Wie gesagt, das ist jetzt Gamescom 2011 ist lange her.
Bringen Sie noch Ideen. Nee, das ist halt so ähnlich wie bei Trackmania. Ich meine, du kannst ja, du hast beim Streckeneditor, hast du so ein Feld, was so irgendwie in 60, 70 Quadraten oder 100
Quadraten
unterteilt ist. Und dann nimmst du halt immer so Elemente, so wie die Brücke, gerade, Tunnel, sonst
starke was. Starke Kurve.
Das kannst du noch drehen und so. Ja, nicht mal das, ja. Also so. Das sind ja auch so, was Kurven und sowas angeht, eher. Deswegen, das unterscheidet es halt zum Beispiel zum Forza, wo du halt wirklich eben. Wenn du geschickt genug und Zeit genug hattest, irgendwie komplette Anime-Figuren auf die Motorhaube machen konntest, wobei mir das heute noch nicht klar ist, wie das funktioniert, aber man kann sich das Internet angucken und wie man aus Kreisen, Punkten und sonst was immer so eine komplexe
Tausend Figur. Schichten, die man dann
erlebt. Also das ist Wahnsinn. Sowas, also so viel Tiefe, aber wofür auf alle Fälle sorgen, das finde ich halt immer ganz cool, ist, dass du sehr schnell in einem Multiplayer halt immer so eine Szenarien schaffen kannst, dass alle, die rasen, irgendwie die Strecke nicht kennen. Das ist nicht so dieses so, es gibt nur 10 Strecken und die kennt dann jeder auswendig und oder auch die kennen 9 auswendig.
Und du hast gegen Profis keine Chance, wenn du
eine Woche
später einsteigst.
Genau.
Ja, das ist was bei Forza manchmal eher der Fall war.
Ich finde es super. Es kommt das erste Rennspiel des Jahres. Es kommt in absehbarer Zeit nicht so viel, deswegen kann man nicht viel falsch machen. Man bekommt sehr viel fürs Geld und es ist nicht wieder diese unsägliche Situation wie letztes Jahr, wo irgendwie sowas wie Blur und Split Second beide mit einer Woche Unterschied rauskommen. Diesmal hat man gleich beides in einem Spiel und spart dadurch auch Geld. Also.
Na gut, im Mai soll ja noch dieses Dirt Showdown kommen. Es wird ja ein
Retail-Teaser.
Ist jetzt der Podcast, wo du mich andauernd verbesserst? Weil das
hast du recht. Das ist besonders nervend. B, nennt mich doch.
Ja.
Oder da weißt du ja selber noch nicht mal, ob das ein Vollpreis-Hit oder DLC ist.
Doch, sie kommt jetzt ja.
Okay. Was ist jetzt mit Leuten
schon wieder?
Hör auf damit! Ich
bin die Suche nicht.
Wir haben so schon die Packshots im Trailer gezeigt.
Also Vollpreis-Hit.
Ja.
Ja, viel Glück.
Hast du recht.
Okay.
Wann wird das kommen?
Mai angeblich. Aber sie haben immer noch keinen genauen Termin genannt.
Das sieht auch schon ein bisschen was anderes aus. Das ist ja eher so ein Destruction-Derby.
Ja, ja. Ja.
Wobei man natürlich sagen muss, es war immer so naheliegend, sowas daraus zu machen, weil die haben
bei der
das geilste Schadensmodell.
Mhm.
Also, und ich habe sowas auch immer, also ich fand es natürlich auch immer Multiplayer geil, diese Kurse, die so wie eine 8 waren oder sowas, in der Mitte immer diese
Glücksspiel,
das immer dieses so Glücksspiel, ob du da nur rüberkommst oder nicht. Ja, ansonsten habe ich nur noch ein bisschen PC Gaming gemacht und habe mir aus so einer Macke heraus, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, irgendwie nochmal wieder, also irgendwie durch die ganze Bioshock-Geschichte bin ich nochmal drauf gekommen und hatte dann nochmal System Shock 2 jetzt nochmal angefangen. Und das letzte Mal, dass ich System Shock 2 gespielt habe, ist bestimmt schon 10 Jahre her. Aber da war das noch unmodifiziert und jetzt habe ich mir über die Mühe gemacht, das mit so ein paar Mods aufzufrischen, damit es eben eine schöne 1600x1080 Bildschirmauflösung hat und höhere Texturen. Und das hält es ganz gut den Stand der Zeit und B, ich weiß, wie ich darauf gekommen bin, weil nämlich der Ken Levine bei den ganzen Bioshock-Rede über den höheren Schwierigkeitsgrad, es gibt ja diesen 1999 Schwierigkeitsgrad,
Oh, okay.
der bezieht sich halt eben auf System Shock 2.
Ah.
Und da wollte ich das eben nochmal gucken, weil ich habe es damals durchgespielt, aber ich fand es damals auch schon, es hatte so seine Momente, aber es ist halt einfach so cool, wenn du fühlst dich sofort wieder heimisch, es ist halt, weil die Grafik bei PC-Spielen eben, wenn die wieder hochskaliert ist und so, und wenn es diese High-Res-Texturen-Pakete drin hast, die ganzen, es ist ja eine Weltraumstation. Und das gibt so einen bestimmten Look, dieser klinisch sterile Weltraumstationslook, der wird nicht so schnell alt. Also du rennst da durch und sagst irgendwie so, oh, die Grafik scheiße aus. Das geht halt alles noch. Plus die ganzen Audio-Logbücher, die du da auch drin findest, und halt diese vielen Elemente, wo du halt weißt, so später, dass die eben auch bei Bioshock drin sind. Es gibt ja quasi auch den Vorläufer dieser Vita-Chambers, gibt es ja da auch schon bei System Shock. Und was ich witzig fand, war, dass die erste Station beim ersten System Shock, wo man drauf ist, Citadel hieß. Also manche Namen kommen ja auch immer wieder, ja. Und der Gegner, gegen den man die KI beim ersten ist Shodan und beim zweiten ist er halt dann eben auch Xerxes. Also, man hört immer so viele Namen immer und immer wieder. Aber es macht Spaß und wer genau auf dem PC, also
wer zum Beispiel Fan war von Bioshock oder sowas und jetzt aber vielleicht mal so experimentierweise mal nach dasselbe Erlebnis haben will, System Shock 2, kann man auf dem PC eben sehr gut spielen und das sieht halt eben auch sehr gut aus. Allerdings kann man das nicht sagen über System Shock 1. Also da muss man schon sehr viel mehr rumfrickeln und ich meine eben ja allein schon mal diese Maustastatursteuerung, denn da wurde ja mal hin und her gewechselt. Das sieht auch wirklich nicht mehr gut aus. Also, da waren die Gegner ja auch Sprites noch. Also das waren so flache zwei Gegner und nicht wie bei System Shock 2 schon so Polygonfiguren. Aber für die Zeit und so, mein lieber Scholli auch. Was Atmosphäre angeht, unschlagbar auch. Also dieses, vor allem ist auch was eigentlich für Oscar, weil das ist halt wirklich Survival auch wieder. Da musst du halt wirklich auch wieder extrem aufpassen auf deine Munition, überlegen, ob du nicht über einen anderen Weg gehst oder so. Gegner sind richtig hart teilweise. Das System Shock 2, schon Hammer. Und so cooler Synthi-Soundtrack, wieder so eine Mischung so aufs Tronnen und so.
Es gibt so ein, also die Diskussion hatte ich letztens mit einem Kumpel, es gibt so einen Synthi-Sound aus den 90ern, der ist so ein bisschen hier so Welle Erdball oder wie das heißt.
Ja, ja.
So ein bisschen nicht, boah, das ist schrecklich, weil das ist so das ist so düster depressiv.
Welle Erdball ist ja nicht düster depressiv. Ist doch voll fröhlich.
Aber da fällt mir nämlich noch ein, wegen der Musik, was ich nämlich noch gespielt habe. Ich habe Portal 2 nochmal durchgespielt und der hat eben auch so einen geilen Soundtrack zwischendurch da. Und Portal, also es hat echt wieder, man vergisst immer wieder so, wie schön strukturiert das Ganze ist. Also ich bin jetzt wieder so im letzten Drittel, weil das erste Drittel sind ja sozusagen die normalen Portal-Kammern. Das zweite Drittel ist ja dann das mit den Flüssigkeiten und im dritten Drittel ist ja das mit diesen ewigen Warp-Transfer-Röhren, die man andauernd so von links an, was dann auch immer sehr, sehr... aber es ist wirklich, also ich kann immer nur wieder sagen, wer das noch nicht gespielt hat, er schuldet es sich einfach, weil es ist einfach...
Und was war das beste Wochenende?
Ja, das ist auch zu Recht. Ich meine, allein schon, nicht nur die Idee eben, wie gesagt, diese epische Science-Geschichte quasi nochmal live mitzuerleben und diesen Verfall von Cave Johnson mitzuerleben, das sind so viele Details drin, wie am Anfang Cave Johnson immer sagt, so unsere Testpersonen sind Astronauten und Helden und so, und dann später, wenn es der Firma mal schlechter geht, so unsere Testpersonen stinken, sind arbeitslos und sind für 60 Dollar dabei.
60 Dollar und hier,
was kann man eigentlich kaufen und so. Das ist einfach schon mal genial gemacht und auch die Idee halt, dass das mit dem ersten Bereich die Testkammern noch so sehr klassisch sind und im dritten, im letzten Bereich halt Wheatley andauernd die Testkammern und die Bedingungen ändert und immer im Dialog ist mit dir. Also das ist Wahnsinn und das ist spielbar. Das ist auch mal wieder stark, mit welchen kleinen Hinweisen sie arbeiten, um dir die Lösung der Rätsel noch mitzugeben.
Und es funktioniert. Aber Portal ist zum Beispiel für mich auch, genauso wie Dark Souls übrigens, ein Paradebeispiel dafür, dass man sich extrem gut mit der Figur oder in die Welt, dass man sich dann sehr gut identifizieren kann, obwohl der Charakter eigentlich nichts macht, nur da ist. Also ich weiß gar nicht mehr, wie heißt sie nochmal bei Portal?
Jeff.
Genau. Du siehst ja eigentlich nur die Portal-Waffe die ganze Zeit. Und trotzdem lebst du das aber total. Glaubst wirklich, dass du da mittendrin bist. Also ich weiß, war das bei Portal sogar so... Es ist mal so bei mir, wenn der Moment der Spannung extrem groß ist, vergesse ich manchmal wirklich zu atmen. das ist jetzt gar nicht so schlimm, wie es klingt. Man merkt auf einmal nur Luft für Luft.
Nee, man hält den Atem an. Also das ist
ja, und ich glaube, das hatte ich damals bei Portal eben so. Das ist ja wirklich, weil ich das konnte man richtig gut glauben, was er da präsentiert für diese Welt. Das war so glaubwürdig alles. Und ich konnte mich da richtig hineinversetzen, bei Dark Souls ist es auch so, wenn hast du Zeit im Filter, klappert die ganze Zeit, ist es trotzdem langweilig. Ja.
Ich finde auch immer noch, das Portal einfach so, und auch die Grafik ist einfach unglaublich gut.
Ja, das finde ich cool.
Also stehe ich auch drauf. Das ist Wahnsinn. Und die ganzen. Und was ich halt wirklich, wenn wir über Ende reden und über Mass Effect und über andere Spiele oder sowas, ja, ich finde einfach diese Idee einfach auch so cool, wie sie es einfach wirklich so aufbaut, dass du das Gefühl hast, so, dass dir im Spiel einfach so per Zufall oder so nebenbei erklärt wird, dass diese scheiß Portale brauchen immer Mondsteine. Mhm. Und ich meine einfach, wir kennen hier alle das Ende. Ja. Und dass das einfach so, am Ende denkst du danach so, ist ja logisch.
Ja, ja.
Aber du kommst erstmal nicht so richtig gleich drauf und du hast es vielleicht auch schon wieder vergessen, dass es erzählt worden ist, dass halt diese weiße Flüssigkeit eben, dieses Mondsteingranulat ist. Ja. Plus, dass das das Zeug ist, was halt Kate Johnson auch wieder krank gemacht hat. Mhm. Aber, das sind halt so diese kleinen Details. Und ich finde, allein diese Mondstein-Geschichte ist etwas, was wieder so ein genialer Kniff ist. Das sind eben so die Kniffe, die man so bei guten Hollywood-Filmen halt gerne hat. Ja. Das sind eben so eine Sachen, die am Anfang wie beiläufig erscheinen, später dann so ins große Ganze passen. Eben, was eben auch so bei Filmen wie Pulp Fiction oder sonst was sind. So kleine Elemente, die dann nebenher am Ende und sowas erfordert halt eben auch ein bisschen eine clevere Idee. Und das hast du halt bei Spielen eben ganz selten. Weil Spieler erzählen halt immer nur also ihre Geschichte so nach dem, was sie so gerade erzählen müssen. Habe ich so eine Ahnung, so, weil so, ja, ihr Mann ist böse.
Das ist halt so gestellt, so sehr konstruiert. Genau. Also bei Porto lebt das eben auch richtig. Und bei dem Finale ist es eben auch so, es ist einfach so ein What-the-fuck-Moment, das werde ich auch nie vergessen. Also das darf doch jetzt einfach nicht wahr sein, was da gerade passiert. Das war so der Hammer. Und so stelle ich mir einfach, wie gesagt, so stelle ich mir auch ein Ende vor. Es ist einfach, es ist in sich geschlossen, es wird alles erklärt, man wird schön aus dem Spiel einfach verabschiedet und so. Perfekt. Also,
und es gibt so viele Sachen, die Valve einfach immer so richtig macht und die andere einfach nicht nachmachen oder zu selten nachmachen, die einfach so genial sind, wie zum Beispiel dieser Directors-Modus, dass du halt einfach überall diese Sprechblasen hast und dann hast du diesen Audiokommentar. Du läufst einfach durch und drückst die Blasen und dann hörst du Gabe Newell oder andere aus dem Team erzählen, warum der Level so gemacht worden ist und sowas. Also was so bei jeder Blu-ray mittlerweile schon so ein abgedroschener Standard ist, dass sich das kein Mensch mehr anhört. Wenn da irgendwie drei schlecht gelaunte Produktionsmitarbeiter irgendwie am Mikrofon sitzen. Aber einfach so, das ist auch bei Spielen. Also ich meine, klar, natürlich beim Spiel, was irgendwie so hier wie Skyrim irgendwie 800 Stunden dauert, ist vielleicht blöd dann noch so ein, aber gerade bei den ganzen kürzeren Actionspielen oder so, einfach mal so ein Audiokommentar ist eine geniale Sache. Ja. Geile Sache.
Zu Recht Spiel des Jahres geworden.
Zu Recht immer wieder. Ansonsten News der Woche. Also ich fand am spannendsten eben die Geschichte mit Orbis. Nicht zu verwechseln mit Orbit im Kaugummi, sondern mit den Gerüchten zur PlayStation 4. Die einmal natürlich wieder so bei Kotaku aufgetaucht sind und ausgeblich halt von firmennahen Kreisen. Also würde ich sagen, sind nicht so unzuverlässig, da kann schon was dran sein. Die Technik liest sich natürlich wieder so wie so ein bisschen so ein feuchter Traum.
Ja, also sehr oft so ein Wunschdenken.
Ja, also diese AMD-Chips und so. Aber andererseits muss man sagen, als die PlayStation 3 rausgekommen ist, diesen Biest von Cell-Shift, den sie drin hatten, mit 7 Prozessoren, den kein Mensch programmieren konnte die ersten Jahre, bis auf die Sony eigenen Studios. Das war natürlich in dem Sinne auch schon ein Vorgriff auf was jetzt so i7-Core oder sonst was ist von der Technik, jetzt ganz grob. Aber war damals auch für die Verhältnisse schon ziemlich geile Hardware, dass das nicht so richtig jemand umsetzen konnte, ist was anderes.
Und geile Hardware konnte Sony schon immer.
Ja, also ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die nicht so oder hergeholt sind. Vor allem, wenn man von 2013 spricht, ist halt auch noch in der Massenproduktion.
Vor allem hat das immer so dieses, ich glaube, das war zu Zeiten jetzt nicht mehr so, dass sie so sehr auf die Hersteller fixiert sind, also die Komponentenhersteller. Sagen, wer was Geiles liefert, wer einen geilen Preis macht, der bekommt in dem Moment den Zuschlag. Ich glaube, so viel mit Treue haben sie es nicht mehr.
Scheint aber sehr AMD-mäßig jetzt zu sein. Also so ist ja AMD-CPU und AMD-Grafik. Wie gesagt, die Auflösung wieder, dieses 4K halt, macht Sinn, weil sie ja auch jetzt spätestens in diesem oder im nächsten Jahr werden ja auch mal mehr 4K-Fernseher auf dem Weg
kommen. Ja, ich habe gerade von Samsung oder LG hatte so ein 55 OLED-Ding mit auch so einer extrem hohen Auflösung.
Ja.
Für Schweinevieh.
Ob man es braucht oder sonst was, ich meine, sie brauchen es alleine schon deswegen, weil sie dann schön 3D halt in 1080p machen können. Aber die Leistung stimmt uns schon, aber das hat natürlich keine Sau interessiert, sondern das, was mit einherging, war natürlich, dass zumindest die Vermutung, die von den Kotaku-Quellen geäußert worden ist, dass halt die Spiele quasi nur noch mit einem Code, der beiliegt, an deinen PlayStation-Account gebunden werden, so wie man es bei Steam kennt. Jeder PC-Spieler kennt das, wenn Spiele nur für Steam gemacht sind. Du hast dann deine Spielhülle, gibst den Code bei Steam ein, kannst danach die Hülle und die CD eigentlich wegschmeißen, weil du kannst es dir dann auch jederzeit wieder runterladen. Ist aber gebunden halt an deinen Steam-Account und genauso soll das eben bei den PlayStation-Spielen dann laut diesen Gerüchten auch sein, dass die dann gebunden an deinen PlayStation-Account sind.
Was ja auch für die Xbox.
Was so viel heißt wie Gebrauchmarkt AD. Die Spiele, wenn du sie neu gekauft hast, kannst du sie einmal eben dann. Du kannst immer noch deinen Freunden leihen, die können dann eine Stunde oder zeitlich begrenzt spielen, aber danach müssen sie sich halt den Vollversion-Schlüssel kaufen und der kostet dann einfach zu viel wie ein ganzes Spiel. Und das ist halt, hatten wir schon in der Redaktion auch schon immer, kann man kontrovers drüber reden. Michael Pächter sagt, das wäre Schwachsinn, wenn Sony das machen würde, weil sie sich dann da mit ihren Usern anlegen würden. Auf der anderen Seite, ich habe schon oft mit Leuten von Microsoft gesprochen, jedenfalls von der deutschen PR-Schiene, und die waren auch immer zugänglich und hatten immer schon sich gefragt, warum man nicht diesen Season Pass einfach Season Pass Plus macht und das eben auch so macht, weil der Punkt war halt immer der, bei Games on Demand zum Beispiel, warum kann ich, die Frage war immer, warum kann ich nicht Spiele, die ich auf der Xbox installiere, warum können die nicht einfach installiert bleiben, ohne dass ich CD einlegen muss? Denn das wollten ja viele Leute, weil das, wenn ich installieren kann, warum nicht dann vollständig? Und das geht halt eigentlich nur, wenn du das halt irgendwo dann eben
individualisierst
und Anschlüsse, weil sonst könnte ich das natürlich bei mir installieren, bei dir installieren und bei 10 anderen Leuten auch. Und deswegen
mal gesehen, wo es denn das
für ist. Genau. Und deswegen war halt die Frage, warum man das nicht eben mit den Keys. Und ich bin da eigentlich anderer Meinung als Michael Pächter. Ich würde sagen, eigentlich, dass Microsoft und Sony, die sprechen sich natürlich nicht ab, aber mich würde das nicht wundern, wenn beide einfach ein System machen, wo sie sagen, wir führen diese Pflicht ein und wir geben euch Publishern so nochmal einen zusätzlichen Anreiz, unsere zukünftigen Konsolen auch weiterhin zu unterstützen, denn das ist ja das, was hinter all dem steht. Die Publisher, bis auf einige Ausnahmen vielleicht, bis auf Activision und vielleicht noch EA und Ubisoft, sind momentan sowieso alle in der Krise. Also es gibt Publisher wie THQ, die stehen wieder kurz vorm Zusammenbruch. Es gibt Publisher wie Sega, die jetzt nur noch rote Zahlen schreiben. Und auch bei anderen Publishern wie Capcom oder so dürfte das alles nicht so gut aussehen. Das heißt also, wenn eine neue Konsolengeneration kommt und die halt diese technischen Spezifikationen hat wie die PS4, dann brauchen die Leute ja auch wieder Entwickler, die dafür Spiele machen, die auch dementsprechend geil aussehen. Jeder kennt diese Unreal-Demo von der neuen Engine, die so schweinegeil aussieht, aber das kriegt man natürlich nicht für umsonst.
Aber das passt ja ins Bild, denn es gab auch das Gerücht über Nintendo. Das Nintendo, wie gesagt, Nintendo kann ja kein Online, nicht so wirklich. Und deswegen sollen sie eigentlich für die Wii U sogar den anderen Publishern erlauben, dass sie halt erstmal ihre eigenen Serversysteme über die Wii U sozusagen mit anbieten können. Und dazu würde mir auch passen, wenn sie auch ihre Shops direkt dort mit anbieten können. Mhm. Wenn, wie gesagt, Nintendo kann ja nicht wirklich online. Mhm. Aber es war so ein Gerücht.
Du hast aber wenige Shops. Also es gibt ja eigentlich nur so EA mit seinem Origin oder so viele.
Uplay
könnte man vielleicht noch.
Uplay könnte ausgebaut werden. Wie gesagt, also es ist nicht unmöglich. Guck mal, du siehst ja jetzt ja zum Beispiel dieses Baldur's Gate-Ding. Die haben ja auch ihre eigenen, dieses Remake machen, diese Overhaul-Games. Die haben ja auch ihre eigene Plattform für Download und Vertrieb und, ich sag mal, anscheinend, ich hatte von denen ja nie vorher was gehört, beziehungsweise von dieser Mutterfirma, die diese Plattform da betreibt, dessen Name mir gerade absolut nicht einfällt. Anscheinend ist es nicht so aufwendig, so ein Ökosystem in dem Moment aufzubauen oder vielleicht zu mieten.
Der Punkt ist halt immer wieder, dass immer wieder Entwickler sagen, und das kann man ja auch vielleicht schnell nachvollziehen, dass sie nicht was haben gegen den Gebrauchkäufer oder sowas, dass aber im Grunde dieses Geschäftsmodell halt doof ist, weil in dem Moment, wo Person X an Person Y ein Spiel gebraucht verkauft, wird ein Spiel von zwei Leuten gespielt, aber nur einer hat bezahlt. Mhm. Und man kann das ganz schnell weitermachen. Y verkauft es weiter an Z und Z an W. Dann haben schon vier Leute dieses Spiel gespielt. Und bei Spielen, die halt vielleicht nur 10 Stunden dauern oder so, wo kann man sagen, ist das ja legitim, weil dass man das auch wieder verkauft, wenn man halt nach 10 Stunden durch ist und dann ist fertig mit der Geschichte. Mhm. Aber so spielen dann 4 oder 5 Leute ein Spiel und nur einer zahlt dem Publisher das Geld. Und das ist natürlich ein Modell, wo die Publisher vermutlich sagen werden, naja, wenn wir wieder ein Modell aufbauen wollen, was auch Geld verdient, und wenn wir jetzt eben auch Bioshock 3 oder Bioshock Infinite 2 oder wenn wir auch hier diese neues Mass Effect oder halt diese großen Titel, wir reden ja jetzt nicht so sehr von den kleineren, aber wenn wir jetzt in Zukunft auch ein Quake 5 oder sowas anbieten sollen, dann müssen wir halt verlässliche Einkünfte haben und das geht halt leichter, wenn wir sicherstellen können, dass der Gebrauchtmarkt
auch. Okay, das ist ja noch, wenn du dann halt noch Multiplayer hast, hast du ja noch laufende Serverkosten.
Ja, aber da ist es ja wiederum
so. Das ist der Online passt, da wirkt der schon so ein bisschen gegen. Aber
deswegen ist ja Call of Duty so erfolgreich, weil eben irgendwie 22 Millionen Leute bei Modern Warfare losrennen und sich das sofort am Day One kaufen und das fast kein Mensch gebraucht kauft. Und deswegen kann ja Activision sich auch erlauben, da die Preise so stabil zu halten, dass du halt immer noch jetzt 50 Euro oder so für Modern Warfare bezahlst.
Aber wie gesagt, Nintendo, wenn sie das halt wirklich machen, und es gab ja auch diese komische E-Shop-Liste, wer da alles mit im E-Shop zum Launch oder halt kurz danach seine Titel mit anbieten, weil ja auch viele mit drin, von euch ja, WoW war da auch mit drin, und dann dachte ich so, ja, glaube ich eher nicht, war vielleicht eher nur eine Wunschliste, wie gesagt, der feuchte Traum irgendeines Nintendo-Fanboys, dass das alles auf der Wii U geht, aber selbst wenn nur die Hälfte davon halt stimmen würde, da waren so viele Publisher, die halt mit auf die Wii U-Plattform downloadmäßig wollen, und ich meine, die wissen auch, dass Nintendo so gut online nicht beherrscht, sei es jetzt Multiplayer oder halt die Shop-Systeme. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das halt vielleicht so kommt.
Also was ich glaube auf alle Fälle, was solche Modelle, ich glaube auf alle Fälle, dass so ein Modell kommen wird, aber was ich glaube, was
es wird noch
der Spielemarkt wird, glaube ich, sich auch ein bisschen ändern, in was das Angebot angeht. Also es gibt momentan so viele noch so Middleware-Sachen, und das ist ja das, was wir jetzt gerade in diesen letzten ein, zwei Monaten ganz stark gesehen haben. Wie viele Spiele haben wir gesehen, die Welt eigentlich nicht braucht? Also sowas wie Resident Evil Raccoon City, sowas auch wie Binary Domain, gar nicht so schlecht und so, aber wenn es nicht gegeben hätte, auch nicht schlimm. Das sind alles so Spiele, die sind zwar so ganz nett. Sega selbst hat jetzt gesagt, nachdem sie jetzt irgendwie 70 Millionen Euro Jahresverlust bekannt geben mussten, dass sie sich nur noch auf die Kernmarken beschränken und andere Spieleentwicklung einstellen. Und Kernmarken heißt halt bei Sega einmal die Total War Reihe, einmal Sonic und dann noch als drittes noch eine Sportserie. Das war's dann aber auch. Und Aliens, seltsamerweise, ja. Wo sie immer noch, vermutlich einfach nur eine Verzweiflung, dass die Gearbox das irgendwann mal fertig macht. Aber da gibt's halt auch so diese, ist halt die Frage, wird's nochmal ein Yakuza geben? Ja, weiß noch nicht, aber auf alle Fälle, bei Nori Domain wird's auf alle Fälle keinen Nachfolger mehr geben. Und das bricht halt alles weg. Du hast jetzt so unten so mehr ambitionierte, kleinere Projekte, die halt so über Kickstarter und so Crowdfunding finanziert werden, so wie ein Tim Schafer Adventure oder so, aber das sind halt Sachen, so, die sind so 2-3 Millionen Dollar Herstellung und dann halt sowas, aber was halt so für wie Enclaved und so eine vielen Spiele, die halt so eine mittleren Schicht waren, die wird es halt nicht mehr geben, weil dafür kein Mensch mehr die Finanzierung
hinbekommt. Gerade so Kickstarter ist, sag ich mal, die beste Fokus-Testgruppe, die sich ein Entwickler wünschen kann, ob das Konzept gewollt ist.
Es ist halt immer so, das sieht man ja bei Kickstarter auch. Ich meine, bei Kickstarter, wenn du einen Namen hast wie Tim Schafer und irgendwie 100.000 Twitter-Followers oder so, wenn du schon mal so eine Macht hast, oder vor allem, das hilft ja auch nur vor allem Leuten, die schon in der Branche schon erfahrene Leute sind. Ja. Denn du zahlst ja nicht $100 oder sowas so für irgendjemanden, den du noch nie gehört hast, und der sagt, ich habe da so eine Idee, ich will da so ein Spiel machen, sondern bei Tim Schafer, da weißt du ja schon ungefähr, was du bekommst.
Selbst wenn bei Kickstarter ist es so, dass du dann sagen kannst, du machst das, und wenn erst überhaupt das Ziel erreicht ist, musst du, glaube ich, auch erst zahlen.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Also, sprich, selbst du könntest einfach machen, ja. Findest du eine coole Idee, hier genau. Hast du 50, 60, 100 oder $100 oder so,
genau.
Kannst du ja ohne Risiko sagen, okay, du machst das. Gehst ja erst dann, wenn es das Overall-Ziel erfüllt ist.
Und das gibt es ja halt immer so, dass da auch gibt's auch jetzt Spieleentwicklung und so, die das Ziel nicht erreichen und so, die dann bis der Datum X $6,000 oder so zusammenkriegen müssen, oder bei den ganz kleinen Indie-Sachen, und das dann nicht schaffen oder so. Aber das ist halt eben das Gute so für die kleinen Spiele, aber halt so eben die, was wir halt so gewohnt sind. Das Komische ist ja halt, so eine Spiele wie Binary Domain oder sonst was, die sind ja auch teuer in Entwicklung. Also, aber das das rechnen sie einfach nicht mehr. Was in Zukunft hat, mehr Call of Duty, du hast mehr Facebook-Spiele, du hast mehr Mobile Games, aber so diese, worunter wir jetzt mittlerweile ja auch schon manchmal stöhnen und leiden, weil es auch so eine Überproduktion an Spielen gibt, die fällt halt weg. Und dann ist natürlich auch mal witzig, wenn man dann sagt, so, okay, du hast eine neue Konsolengeneration, die halt sehr teuer ist, obwohl die Spiele auch teuer sind. Ich glaube, die Verweildauer bei bestimmten Spielen wird halt auch mal größer. Und das ist so die Frage, ob das nicht am Ende so eine Modelle wie die neue Xbox und die neue PlayStation nicht sogar vielleicht in Gefahr bringen. Denn wenn Leute sagen, und davon gibt es ja viele, ich kaufe mir jedes Jahr ein neues Call of Duty und ich kaufe mir dann noch den Elite-Pass dazu und habe dann meine $100 ausgegeben im Jahr und habe dafür das ganze Jahr immer Call of Duty Spaß, weil erstmal habe ich das Spiel und dann habe ich immer noch die Map-Packs und sowas, aber viel mehr will ich eigentlich nicht. Das ist natürlich so eine, das gab es ja früher nicht. Nee. Früher war es ja so, da hast du alle ein, zwei Monate dir ein neues Spiel gekauft.
Ja, oder selbst wenn, beziehungsweise du hast auch viel mehr Zeit mit den Spielen einfach verbracht.
Ich glaube, die Zeit verbringst du halt gerade als Jugendliche heute immer noch. Also die Leute, die
viel Zeit verbringen. Mit einem Spiel, das hast du auch mehr gelernt.
Ja, ja.
so, ich meine, wir sind jetzt hier, wir machen das beruflich, springen von Spiel zu Spiel.
Und da kommt halt noch so was wie Skyrim oder so, was auch noch so viel Zeit wegnimmt. Also das ist natürlich, wenn die Verweildauer der Leute bei den alten Spielen und die Bindung, was natürlich ein Publisher wie Activision so machen wollen, die Bindung an dieses Spiel ist dann viel, viel stärker. Aber in dem Moment gibst du eigentlich dann auch weniger Geld aus. Und das ist natürlich dann was, wo ja, das klassische Modell, die Gelegenheitsspieler brücken die dann ab so in Richtung in Facebook und mobiles Gaming. Bei denen reicht es dann eben, dein Angry Birds Space zu spielen. Und den Hardcore-Gamern reichen dann eben 3 oder 2 Titel im Jahr, die sie dann aber wirklich intensiv bis zum Umfallen spielen. Und dann ist zum Beispiel die Frage, sowas wie Forza oder so, rechnet sich das auf Dauer noch? Wenn Forza sowieso als Rennspiel nicht so die Millionenumsätze macht, dann auch vor allem als Single-Plattform-Spiel, was nur auf einer Plattform ist, schon schwierig, wird vielleicht momentan auch schon nur noch von Microsoft quersubventioniert ganz stark, aber so eine Spiele rechnen sich dann einfach nicht.
Exklusivspiele sind definitiv, was sich in Frage stellen.
Ja, auf jeden Fall.
Zumindest extrem große. Kleinere, wie gesagt, was Microsoft einen Kinect-Titel pumpt.
Ja. Das sagt ja selbst der Bad Games Company, was hier das von Nils so geschätzte Journey gemacht hat. Das war jetzt der letzte Titel, der Sony exklusiv war, weil sie einen 3-Titel-Deal und den nächsten machen sie Multiplattform. Also das ist auch sofort.
Seltsamerweise hat jetzt hier die Alan Wake-Macher, haben ja knapp gesagt, auf PlayStation wird ein Alan Wake-Titel nie kommen. Ja. Die haben ja so gut, sie haben Windows und Xbox, aber dieses Exklusiv.
Kann man
vielleicht nur noch bei kleineren
Titeln. Bösartig kann man jetzt sagen, dass die PlayStation-Besitzer da jetzt auch nicht viel verpasst haben. aber ich weiß noch nicht, inwiefern das jetzt eben an Microsoft vertraglich gebunden ist oder so, weil als Microsoft. Das ist genauso wie mit Mass Effect 1, das ja auch so als Microsoft Game Studio Spiel niemals auf die anderen gekommen ist. Und dann. Aber wie gesagt, da kann man sagen, da haben die PlayStation-Spieler jedenfalls wenig vermisst, im Gegensatz halt zu den Xbox-Only-Leuten, die zum Beispiel Heavy Rain vermisst haben.
Aber ich habe noch was, was mich, wo ich tierisch enttäuscht war, Prey 2. Das ist
ja, ich auch.
Aussage. Ich dachte, weil das klang.
Erstaunlicherweise ist das jetzt, ich habe es ja Samstag letzte Woche gebracht, jetzt eine Woche rum. Es kam nichts, keine Gegendarstellung, kein Dementi, das was eigentlich auch so ganz klar heißt, es stimmt.
Ja.
Weil das Gegenteil zu bestätigen, wäre natürlich keine Sache gewesen
für mich. Eben, das wäre was du sofort getan
hättest. Ja, gesagt, so ein Quatsch ist, vor allem wäre es ja kontraproduktiv.
Eben, du lässt du nicht wochenlang
negative
Statement
rumstehen, weil du weißt, die Arbeit macht
aber zumindest würde sagen, wir kommentieren das halt eigentlich.
Ja, also zum Beispiel, zumindest das. Nee, aber in dem Moment, wo du es noch weiterentwickeln würdest, würdest du sofort sagen, wir sind dann in der Entwicklung. Natürlich, wir haben hier 9, 10 neue
Geschichten. Wir stehen in der Arbeit,
das Spiel wird die Hütte ganz schön abrocken. Das ist super geil. Hier habt ihr noch ein neues Video. Also, das ist eine normale Reaktion. Weil du willst ja natürlich, dass es positiv weiter begleitet wird, aber einfach nichts zu sagen ist damit quasi schon so, das war's.
Ja. Selbst wenn es schlechte Nachrichten wie Verzögerung oder so gibt, ich meine, bei Namco ist das relativ auffällig, immer wenn eine schlechte Nachricht kam, spätestens am zweiten Tag kam ein Video, kam ein neuer Trailer.
Eigentlich warst du am gleichen Tag noch, oder?
Was? Ja, das ist ein paar Stunden, war lange wieder der erste.
Aber
Namco wieso halt diese auch nicht selbst publik gemacht haben, sondern irgendwer im Interview das halt rausgegeben hat und nicht so direkt auf Pressemitteilung, dass das später kommt oder so, kam zack, ein neuer Trailer oder so.
Ja, das ist halt wieder sehr seltsam, weil das ist halt Bethesda und Bethesda müsste man eigentlich sagen, die haben jetzt auch dank dem exorbitanten Erfolg von Skyrim ja auch das nötige Finanzpolster, um vielleicht ein bisschen länger zu warten, aber anscheinend muss ja die Entwicklung von Prey derart desaströs zu sein, dass sie das halt, weil ich meine, Bethesda hat nur schon viel größeren Murks rausgebracht, also eine Spiele wie Red oder so auch so eine Spiele wie Dishonored oder so sind so auf dem Papier jetzt so ganz cool, aber sehen jetzt auch nicht so aus, als ob sie so der Super-Burner wären.
Also mich würde wirklich interessieren, was jetzt bei Prey 2
schiefgelaufen ist. Also weil was natürlich verdächtig war, als ich das letzte Mal Prey 2 gesehen habe auf der Gamescom oder so, das hat immer sehr, sehr viel vorgerendertes Material war. Also das war immer sehr, so diese ganzen coolen Kopfgeldjäger-Sachen und so, das war alles so Target-Video. So soll es ungefähr aussehen. Und so klettert er dann hier hoch und so. Man hat ganz selten gesehen, so richtige, ich steuere das jetzt mal selbst oder so. Also ich glaube, die sind so ein bisschen an ihren Ambitionen gescheitert. Die hatten immer zu viele geile Ideen und
hatten sie denn wirklich so viele geile Gameplay-Ideen?
Nee, gar nicht.
Aber ich wollte gerade sagen,
das
ist
wieder
ein Shooter, das Setting war Storytelling. War eigentlich nur, was mich jetzt so besonders informiert hat, fasziniert hat an Prey 2, weil es hat ja nichts mit dem ersten zu tun, so wirklich. Und aber ich fand dieses Setting, die Story und gerade mit dieser Tag und Nacht und so, was er da hat, mit dieser festen Tag-Nacht-Grenze auf diesem Planeten, fand ich alles sehr, sehr spannend.
Ja, es sah halt so super gut
aus. Selbst wenn es in dem Moment nur ein Shooter wäre. okay, her damit.
Ja, also ich glaube wirklich, das Problem war, dass es zu überambitioniert war und dass das Team vielleicht zu klein und dazu das nicht mehr in zeitnah geschafft hätte. Weil das war halt diese riesige Weltraum, Blade Runner-Atmosphäre auf diesem Planeten mit dem Tag und Nacht und sowas, hast du ja schon erzählt. Und das ist so wie bei Deus Ex, weißt du, wenn du Deus Ex so erzählst, dann klingt das immer so ganz riesig, wenn du das dann eigentlich spielst, dann merkst du so irgendwie, es gibt hier Detroit, es gibt hier Hengscher, das sind eigentlich nur zwei Welten oder zwei Schauplätze, die sind so ein bisschen aufgeteilt in mehrere Orte und zwischendurch gibt es noch so ein bisschen Filmmaterial, einmal diese Arktisstation und einmal diese noch so ein Ding, aber ich meine, im Grunde ist es ja wirklich nicht viel, also es ist so, ist nicht so, dass man dadurch, also auch Detroit besteht so aus vielleicht so fünf Ecken oder so,
ja, ja.
Zwei Hochhäusern und sonst was, also man hat nicht so das Gefühl, so das GTA, dass du durch so irgendwie Liberty City, wo du nicht mal weißt, wo du dich verlaufen kannst, ja.
Das war ja nur dieser Hype-Gedanke, der in meinem Kopf Prey 2 so super erschienen
ist. Und ich glaube, das ist eben das, was du nur noch hinkriegen kannst, wenn du weißt, wie bei GTA wir verkaufen, dann auch davon 50 Millionen Stück.
Ja.
Aber nicht so bei Prey 2. So
nicht mit Sci-Fi als Setting. Ja. Leider.
Ja, das kann vielleicht auch so ein Learning, aber das wäre aus Syndicate gewesen sein, dass sie sich angesehen haben, okay, lass mal sehen, wie bei EA Syndicate läuft.
Und dann das Spiel sieht fast genauso aus. Dasselbe geht ja auch in diesen XCOM-Shooter. Das Strategiespiel von Free Access liegt ja anscheinend super im Zeitpunkt.
Ja.
Und
das wird jetzt auf PC auch gut laufen. Also.
Ja, ich denke, ich kann sogar so die Screenshots und Bilder und Screenshot-Bilder, sag ich schon.
Ja,
und die
Zeichnung?
Ja. Waren ja halt eigentlich kann wunderbar auch auf Konsole mit Pad funktionieren.
Ja.
Klar, es wird aber halt einfach, es ist PC, kommt's her. Aber das wird halt auch einfach laufen. Nur halt dieser Shooter, wie gesagt, war ja sowieso der Riesenaufschrei XCOM als Shooter und es sah ja nicht besonders toll aus, muss ich jetzt
sagen. Scheiße, oder? Es sah aus wie so ein gelähmtes Fallout, weil dieses 50er
aber es sah so sehr kantig irgendwo von der Ästhetik her jetzt. Nicht unbedingt, dass es einfach, dass sie keine runden Formen technisch hinkriegen, sondern es sah halt irgendwie so sehr steif aus. Fand ich viel Bewegung oder halt Dynamik in den Bildern,
das sah desaströs aus technisch. Also das sah halt auch so altmodisch aus, als ob die irgendwie so eine Quake 2 Engine hätten und so.
Aber ja, hey, 2005 lässt grüßen.
Ja, also 2002. das sehe ich genauso. Und das wäre so das nächste Spiel, wo man sagen könnte, so, ne? Okay, die werden jetzt vermutlich noch so einen Namen festbekommen haben und gesagt haben, okay, wir machen dann XCOM so ein Bundle. So. Das ist dann so ein großes Thema, selbst wenn das PC oder wenn der Strategieteil gut läuft, vielleicht gibt es dann mal ein paar Leute, die da mitziehen und so, aber ja, das ist genauso, so ein Spiel.
Aber worauf mich trotzdem noch, wenn wir gerade bei PC so sind, SimCity. Aber ich fand nur wieder eine Scheißaussage, ja, Mod Support, naja, machen wir dann, wir müssen erst. Dann sagt sie, ja, erste Zeit haben, wir haben jetzt hier unseren Arbeitsbereich.
Ja, aber
und meine, das ist so, ja, nee, hier habt ihr einen Arbeitsbereich, ihr wollt erstmal mit euren verkaufbaren Mods, sprich DLC, ein bisschen mehr Geld machen.
Ja, klar, aber ich habe jetzt auch nie bei den alten SimCities Mods benutzt. Also.
Ich schon, nachdem ich entdeckt habe, dass das geht. Weil,
das geht. Hey, es geht, also mach ich's.
Ja, weil dann halt, da waren sich ja damals, also, ich rede wieder von SimCity 3, 2000, und da war ja diese Battle mit bei, und da gab's dann halt, einfach neue Häuser, neue Designs und ich war dann so, ich wollte immer eine schöne Stadt haben und das heißt, Sims haben sie immer gebaut, wie sie lustig sind und du hattest dann, es war sehr schwer homogene Stadtviertel zu bekommen von der Optik von den Häusern her, das wollte ich immer haben und habe dann immer halt passend ausgetauscht, dass halt für den und den Haustyp denselben Skin dann übergelegt habe. Von daher fand ich das ein bisschen traurig, weil ich das immer sehr schön fand, vor allem, weil du ja auch unterschiedliche Baustile bei dann 3000 Deutschland hast du ja drei verschiedene Stile. Und daher fand ich Modding und eigentlich immer sehr wichtig und hätte das gern vom Start weg gehabt.
Ja.
Aber wollen sie nicht.
Ich meine, das ist ja wieder so, nur weil wir vorhin auch über Max Payne 3 gesprochen haben, eben auch über die Finanzierung von Spielen. Kann man sich mal vorstellen, so Max Payne 3 ist jetzt auch vielleicht ein Spiel, da sind wir alle scharf drauf und das ist ein geiler Name und so, aber ich möchte nicht wissen, was das schon wieder in der Entwicklung gekostet hat, weil das klingt ja auch wieder so, als ob da halb Rockstar komplett dran gesessen hat, ja. Und das ist genauso wie bei Alan Moore, da haben sie es ja nur völlig vergeigt, weil sie da irgendwie 8 Jahre dran gesessen haben, was nicht so der Standard ist, aber das muss man sich mal überlegen. Man bekommt so eine, es gibt vielleicht sogar draußen Leute, die so sagen, okay, sie holen sich Max Payne 3, spielen es durch und links dann wieder weg und so. Ja gut, aber um das jetzt sozusagen, um dieses Spiel zu machen, ja, waren eben jetzt wieder 50, 60 Millionen Dollar nötig.
was ja vielleicht so ein Bereich des Möglichen ist.
Ein bisschen mehr sogar. Ich hätte ihn ja gefragt, als er hier der Herr in
Berlin. Der hat ja genau die konkrete Zahl gesagt.
Nee, das ist ja sowas von Rockstar, sowas von Schritt, dass sie keine einzige Zahl nennen. Da wollte sie auch gar nicht drüber reden. Da wurde auch ganz komisch in dem Moment.
Wer sich jetzt wieder wundert, warum jetzt so ein komischer, seltsamer Übergang ist zwischen irgendwelchen Bilanzsummen von Rockstar und wie viel L.A. Noire oder so gekostet hat. Es ist eine typische Area Games, wenn es klappt, Geschichte. Wir hatten die letzte halbe, dreiviertel Stunde nochmal über das Internet, über die Umgangskultur gesprochen und da waren wir alle so aufgeregt und so und Oscar hatte noch eine richtig coole Halo-Geschichte über einen Typen, der seine Perfection zerstört hatte und so. Und
dann irgendwas mit seiner Mutter hatte.
Ja, das war alles cool. Wir haben alle gelernt, gelacht und was wir alle vergessen haben, ist auf unser Podcast-Gerät zu gucken. Das einfach entweder, weil es ihm das Thema nicht gefallen hat, oder weil die Batterie war noch voll, aber die Speicherkarte, weil der Oscar das immer nicht gelöscht hat, die alten Dateien, einfach nicht mehr weiter aufgenommen hat. Und deswegen sind mal wieder 45 Minuten geiler Scheiß verloren gegangen. Ja. Dank der Technik, dass nur in den vier Gehirnen von uns jetzt quasi noch drin ist und dafür immer bleiben wird.
Das ist exklusiv.
Also, tja, schade, aber wir kriegen das also nicht wieder hin, wir kriegen den Drive auch nicht mehr zusammen. Und deswegen
müssen das ist ein Thema, was bestimmt auf jeden Fall mal wieder in einem Podcast vorkommen
wird. Eben,
das ist halt allgegenwärtig.
Eben, dass die Leute immer unzufriedener werden und immer jünger und immer. Also nein, wirklich, das sind Themen, die werden uns noch erhalten bleiben und schade.
Das ist ein Trauerspiel, aber.
Wir haben wieder so kurz davor, wieder zu sagen, so, boah, das war ein guter Podcast, stattdessen jetzt wieder hier 0815 Version.
Das Highlight fehlt, ne?
Ja, naja, aber beim nächsten Mal ist die Platte geputzt vorher und der Speicherplatz ausreichend. Ich würde sagen, das war der 140. Area Games Cast, kürzer als er eigentlich gewesen ist. Das ist der Wäre-Wenn-Cast. aber es ist das erste Mal, dass das passiert ist. Ich weiß, dass es uns in den Anfangszeiten ein, zwei Mal passiert und ein ganzer Podcast ist auch mal verloren gegangen und das war ziemlich legendär. Und es gibt User, die glauben, dass der noch irgendwo vorhanden ist.
Das ist leider wir kennen die Technik hier nicht.
Eben, wer das kennen würde, der wüsste das. In diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch ein tolles Wochenende, auch wenn es nicht so schön wettertechnisch ist. Aber vielleicht das passende Wetter
möglich. Kann man ja spielen.
Eben. Man hat kein schlechtes Gewissen, wenn draußen 8 Grad sind, wenn man drinnen in der Bude hockt. In diesem Sinne sagen tschüss, der Alex.
Der Oscar.
Der Jan.
Und der Nils.
You don't fucking understand.
Ich bin der Luke Skywalker, der
hätte dann. Ja, gay, Admin Crush at its best, bitch.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder.
Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gewalt. Vagina zum Beispiel.
Ja, ich habe Teil 1
gespielt.
Ich
auch.
Ich fand's super.
Wie macht man einen Hadouken?
Du hast du den nach vorne muss
packen. Okay. Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledgehammer, der Deus Ex will.
Na, eigentlich bist du der Gimli, der den.
Wie heißt die Starter-Pokémon? In den ersten beiden Editionen.
Oh, jetzt geht's los.
Lisa Sam, Oscar und Schicki hier.
Das ist der Furz-Effekt. Soll ich lieber auf Mortal Krause? Ich meine, du auf
Mortal Krause. Das ist die Exklusivität-Scheiße, außer jetzt diese Franchises, die
Holzwerken, ja.
Klebekraft